Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 19. Folge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin auch in diesem Jahr immer noch Jan Krachwell.
Und auch in diesem Jahr, hoffen wir zumindest, wird der Podcast produziert von Pascal Riedel. Apropos Neujahr, Jan, wenn wir schon dabei sind, was machen die Neujahrsvorsätze? Bist du schon im Gym angemeldet? Gehst du wieder regelmäßig zum Training? Wie sieht's aus?
Tatsächlich das absolute Gegenteil. Also ich habe
perfekt.
Ich bin niemand, der Neujahrsvorsätze irgendwie hinkriegt. Das Einzige, was ich festgestellt habe, ist meine Fitbit-Uhr. Ich habe das letztes Jahr meine Fitbit-Uhr irgendwann mal angemacht. Ich habe festgestellt, ich habe sie 3 Jahre in Folge immer Anfang Mai aktiviert. Weil offensichtlich ist das so die Zeit, wo man sich denkt, okay, jetzt sollte man wahrscheinlich wieder aktiv werden.
Du musst demnächst an den Strand.
Genau, irgendwann hat man einen Strandkörper, den muss man aktivieren. Also ich bin sehr, sehr schlecht, was diese Vorsätze angeht. Und ich hatte wirklich ein sehr, sehr faules Jahresende. Aber ich hatte, als wir uns auf diese Folge vorbereitet haben, ich hatte irgendwie über diese Neujahrsvorsätze nachgedacht und ich habe mich an eine Sache erinnert, und zwar, ich weiß nicht, ob es da draußen Leute gibt, die ihre eigene sportlichen Ansprüche vielleicht so ein bisschen hochschrauben wollen, wie ich. Ja, also das ist jetzt kein Vorwurf, das ist auch ein Anspruch an mich selbst. Und ich bin tatsächlich über die Geschichte von James Francis Thorpe gestolpert. Also wenn ihr euch jetzt irgendwie Anfang des Jahres so ein bisschen langweilt und ihr wollt was lesen, das reicht sogar sein Wikipedia-Eintrag, der absolut überragend ist. Jim Thorpe hieß der Kollege. Es war amerikanischer Ureinwohner, aber jetzt dann schon in der modernen Zeitrechnung, also Anfang des 20. Jahrhunderts. Und der Kollege hat einfach mal 1912 bei den Olympischen Spielen Gold im 5- und im 10-Kampf geholt. Soweit so gut, also es gab ja mehrere Olympiasieger, aber der hat nicht nur das hingekriegt, sondern der Kollege war auch College-Tanzmeister der Vereinigten Staaten. Auch das wäre noch nichts. Er war auch noch Profi-Basketballer. Er war Profi-Baseballer in der MLB für die New York Giants. Er hat in der NFL für 6 Teams gespielt, auch als Profi. Und wurde 1921, das, glaube ich, noch zu seiner Spielzeit, Präsident der späteren NFL. Also er war tatsächlich, also auf mehr Spielfeldern sportlich aktiv, an der absoluten Spitze konntest du, glaube ich, nicht sein. Ihm wurden tatsächlich sogar das olympische Gold wurde ihm mal kurz aberkannt, kurz danach, weil man festgestellt hat, hey, du bist doch Profi. Und er hat gesagt, ich bin aber Profi im Baseball und im Basketball. Ich bin nicht Profi im olympischen Zehnkampf. Und er sagt, ja, das zählt nicht. Und dann haben sie tatsächlich das Gold aberkannt. Und es wurde dann irgendwann in den 80er Jahren hat dann der Internationale Olympische Sportbund dann nochmal gesagt, nee, stopp. Also das war schon eine große Leistung. Du kriegst jetzt deine Medaillen zurück. Also der war natürlich schon 60 Jahre tot, aber zumindest fürs Protokoll. Und also wenn man wirklich eine Geschichte eines Sportlers lesen will, die man noch nicht gehört hat und die jetzt nicht viel mit Vermarktung, sondern eher mit so einem persönlichen Schicksal zu tun hat, googelt Jim Thorpe. Leider war auch so seine zweite Lebenshälfte dann nicht mehr so glücklich, weil wahrscheinlich, wenn man so eine Karriere hinter sich hat und dann fällt man in so ein Loch, also da hat auch noch angefangen, Alkohol eine Rolle zu spielen und er verstarb dann auch relativ arm, aber ist jedenfalls eine überragende Geschichte. Also wer jetzt sich vorgenommen hat, ein paar mehr Liegestütze zu machen, ist ein guter Anfang, aber das hier ist eine Sportlerkarriere.
Also unter 2 sagen. Profisportkarrieren als Neujahrsvorsatz machen wir es nicht.
Genau, das ist ein Anfang.
Zur Folge, die wir für euch vorbereitet haben, falls ihr jetzt hofft, es kommt viel zur WM, nein, es kommt ziemlich wenig zur WM. Wir haben vor 2-3 Wochen ungefähr eine Sonderfolge aufgenommen zur WM. Falls euch irgendwelche Dinge zur WM interessieren, wer gewonnen hat, wie die Deutschen performt haben, wie die WM an sich war, hört euch die gerne nochmal an. Wir arbeiten so ein paar andere Dinge ab, die liegen geblieben sind, sprechen wieder über ein paar nationale News, paar Transfers, paar internationale News. Champions Cup Finale ist terminiert. Über all solche Geschichten sprechen wir. Dann reden wir einmal ganz kurz über die deutschen Bundesligen, aber wirklich diesmal ganz kurz, weil nicht wahnsinnig viel passiert ist und weil wir jetzt gerade quasi in dieser Phase sind, wo sich vieles schon herauskristallisiert hat und es nur noch wenige Entscheidungen gibt, die final getroffen werden müssen. Und gleichzeitig ist es noch nicht so spannend. Also ich glaube, richtig heiß hergeht es dann erst tatsächlich in so 2-3 Wochen. Und dann haben wir wieder vorbereitet für euch ein Europa-Fenster. Also wir gehen einmal durch, was passiert und oder ist passiert in der Schweiz, in Schweden, in Tschechien und in Finnland und lassen euch einmal teilhaben an den Entwicklungen, Tabellenständen und so weiter in den jeweiligen Ländern. Viel Spaß.
Dann legen wir mit den News los. Und zwar reisen wir nach Zwickau. Denn in Zwickau wird das nächste Final Four im Floorball stattfinden. Wir hatten ja in den vergangenen Folgen davon erzählt, dass die Max-Schmeling-Halle in Berlin in Zukunft nicht mehr die größte deutsche Floorball-Veranstaltung hosten wird. Da gab es verschiedene Gründe. Einerseits gab es verschiedene Meinungsunterschiede innerhalb der Szene, ob der Event dann doch nicht ein bisschen zu spät ist im Juni. Dann haben wiederum auch die Ausrichter in Berlin so ein bisschen mit der Situation gehadert. Dann wurde eine Umfrage gemacht, die so ein bisschen 50-50 ausging, ob das denn jetzt okay ist, an einem solchen späteren Termin zu hosten. Und jedenfalls wurde die Veranstaltung neu ausgeschrieben von Floorball Deutschland, vom Veranstalter. Und Zwickau hat den Zuschlag bekommen. Was ich ganz spannend finde, also vom 17. und 18. Mai wird es in der dortigen Stadthalle stattfinden. Also ich muss sagen, für mich persönlich natürlich der erste Eindruck ist, es ist ein Schritt zurück, weil man aus diesen ganzen Agglomerationen, wo man die Sportart eigentlich ans ganz große Volk bringen will, sich zurückzieht. Ich bin aber sehr vorsichtig, daraus keine selbsterfüllende Prophezeiung zu machen. Deshalb halte ich mich jetzt erstmal zurück. Freue mich eigentlich, dass die Gemeinde dort, ich glaube, das ist, wer ist der Verein dort?
UV Zwicke 07 oder so, glaube ich.
Genau, dass die jetzt die Möglichkeit haben, dort zu hosten. Ich habe mir die Halle angeschaut, fand ich auch recht spannend und also so als Ausrichtungsort für eine größere Floorball-Veranstaltung eigentlich auch relativ passend. Die Frage ist natürlich dann, ob der Kontrast zu dem, was wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, nicht ein bisschen wehtut.
Ja, also was du gesagt hast, ich glaube, ein Rückschritt ist es auf jeden Fall, da muss man jetzt nicht groß drum rumreden, aber das ist ja auch okay und damit haben ja auch alle gerechnet im Vergleich zu Berlin. Ich glaube, im ersten Moment war bei vielen, die diese Veröffentlichung gesehen haben, so ein What? Zwickau? War, glaube ich, die erste Reaktion von vielen. Ich finde es mittlerweile fast witzig bis spannend, dass das in Zwickau stattfindet. Also es ist ja schon eine einigermaßen exotische Location, sag ich jetzt mal. Ist ja auch, also Zwickau ist ja ein Regionalliga-Verein, ist nicht mal ein Zweitligist oder sowas, deshalb cool, dass die sich überhaupt beworben und sich zugetraut haben, das Ding durchzuführen. Hat für mich so Mini-Final-Four-Vibes. Ich muss sagen, die Halle sieht richtig cool aus. Ich glaube, irgendwie bis zu 4000 Zuschauer oder sowas in der Richtung passen rein. Von daher, so rein zuschauermäßig und so könnte das richtig cool werden, denke ich. Also man muss sich ja überlegen, selbst wenn dann nur irgendwie 1500 Leute kommen oder sowas, sieht die Halle wahrscheinlich trotzdem einigermaßen gefüllt aus. Gerade in Berlin, muss man ja auch sagen, ist in der Max-Schmeling-Halle schon noch viel frei geblieben. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Lage. Wobei ich natürlich auch sagen muss, ich gucke ja sehr aus meiner Perspektive, ich müsste aus Kiel anreisen, das ist halt schon eine halbe Weltreise. Also ich glaube, ich brauche irgendwie 6 Stunden dahin und zurück. Deshalb habe ich erstmal so ein großes Fragezeichen im Kopf, ob ich den Trip auf mich nehme oder nicht. Weil ich wahrscheinlich, also um den Samstag einigermaßen mitzunehmen, müsste ich wahrscheinlich auf jeden Fall Freitag anreisen und vielleicht sogar Montag abreisen oder sowas. Also mal gucken. Aber ich bin ja auch einer von denjenigen, die wahrscheinlich die weiteste Anreise dahin haben werden. Und gerade im Final Four sind ja häufig Ostvereine. Und der Süden ist auch nicht so wahnsinnig weit weg. Daher weiß ich gar nicht, ob da vielleicht so unendlich viel weniger Publikum sein wird als in Berlin. Weil diese ganzen Floorball-Hochburgen, die haben ja eine einigermaßen kurze Anreise. Also mal gucken. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich habe mir den Hallenplan hier gerade aufgemacht. Das ist ja so ein ovaler, großer Kreis. Also ist so eine interessante Struktur. Was ich glaube, immer so ein wichtiger Standort-Info ist, hält dort ein ICE. Und ich habe gerade geguckt, in Zwickau hält, glaube ich, kein ICE. Also wird die Anfahrt mit Sicherheit eine kleine Herausforderung sein. Ja, lassen wir uns überraschen.
Die Frage ist halt, wo hält der nächste ICE, ne? Wenn es nur eine halbe Stunde Regionalbahn entfernt ist, ist okay. Wenn es deutlich mehr ist, wird es irgendwann anstrengend.
Also aus Berlin schickt es mich nach Leipzig und aus Leipzig muss ich mit der S5X nach Zwickau fahren. Mhm. Naja, wird eine Reise.
Okay. Schauen wir mal. Was ich mir wünschen würde, ist, dass die Jungs in Zwickau, ich weiß nicht, wie die aufgestellt mit Manpower und so und ob sie vielleicht schon quasi ihr komplettes Eventkomitee beisammen haben und das schon jetzt bis zum Ende durchgeplant haben. Aber man braucht ja auch immer eine ganze Menge Volunteers und Leute, die mit anpacken. Ich würde mir wünschen, dass die sich ein paar von den Jungs aus Chemnitz mit ins Boot holen. Und ich würde mir auch wünschen, dass ein paar von den Jungs aus Chemnitz da Bock drauf haben. Weil dann haben wir, glaube ich, im Social-Media-Bereich für das Final Four 2025 schon mal ein paar wichtige Stellen besetzt und können uns da auf coolen Content freuen. Also, hiermit Aufforderung sowohl an Zwickau als auch an Chemnitz da, die Zusammenarbeit einzuleiten fürs Final Four. Dann gab es noch eine zweite neue News auf der Seite von FD. Und zwar sind drei neue Minijobs, also geringfügige Beschäftigungen, ausgeschrieben ab 1. Februar 2025. Und alle drei sind mehr oder weniger breitensportbasiert. Also es gibt eine Stelle für die Vereinsentwicklung in Deutschland. Es gibt eine Stelle für Schulsport. Das sind aus meiner Sicht beides klare Breitensportgeschichten. Und es gibt eine Stelle für Fördermittelakquise. Und das kann natürlich in beide Richtungen gehen. Also das kann breitensportbasiert sein, das kann auch leistungssportbasiert sein. Sind aus meiner Sicht auf jeden Fall vor allem die beiden Stellen, Vereinsentwicklung und Schulsportstellen, die wir unbedingt brauchen und die hoffentlich so ein paar Dinge voranbringen. Und die sind aus dieser 4F-Entwicklungsprogramm-Geschichte entstanden. Der ein oder andere mag sich daran erinnern, das sind ist so ein Floorball-Programm, was, glaube ich, insgesamt in Europa aufgelegt wurde, wo unter anderem Freddy Dilger mit drin sitzt und wo, glaube ich, die Tschechen auch eine relativ wichtige Position innehaben. Und
Floorball for Future oder sowas heißt
es. Ja, genau, so Floorball Fit for Future. Ich glaube, da gehen die 4Fs draus hervor, genau. Und wo die Tschechen eine relativ große Rolle haben und uns ein bisschen Input geben. Ist eine Weile her, dass das ganze Programm aufgesetzt wurde, deshalb die Hintergrundinfos habe ich, glaube ich, größtenteils schon wieder vergessen. Aber ist auf jeden Fall mal ein gutes Zeichen, dass daraus Dinge entstehen, so wie das hier. Die Stellen sind befristet bis 31. Dezember 2026 und wir würden dann allen ans Herz legen, sich dazu bewerben. Wenn sich da gute Leute bewerben, die ein bisschen Arbeit reinstecken und dafür ja auch mittlerweile bezahlt werden können, dann sind das sicherlich wichtige Posten, um, wir haben in der letzten Folge ja über Mitgliederzahlen und so weiter gesprochen, das Ganze in eine noch positivere Richtung zu drehen.
Und die vergangene WM, zu der wir, wie gesagt, später auch noch kommen werden, beziehungsweise zu ihrer Zukunft, die hat auch zwei Abschiede mit sich gebracht. Und zwar, was bereits kommuniziert wurde, Tim Böttcher, ihr langjähriger Kapitän der Nationalmannschaft, hat ja nach Philipp Hühler übernommen. Der hat sich verabschiedet. Und wovon wir ausgehen, aber was wir bis jetzt nirgendwo gefunden haben, auch Janosch Brücker wird das wahrscheinlich seine letzte WM nennen dürfen. Ich habe mir so ein bisschen rausgesucht, was die Jungs eigentlich für so einen Fußabdruck hinterlassen haben. Und es ist ja tatsächlich Hut ab. Also ich fange mal mit Tim an. Der hat ja seine erste WM 2010 gespielt. Also es ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also es waren 8 Weltmeisterschaften, die der Junge durchgemacht hat. Ist wirklich ordentlich, war ja im Grunde fast immer Stammspieler. Lustigerweise, hier wir ein Tor entdeckt bei der WM 2022, also ich weiß nicht, der Topscorer, aber das war auch nicht sein Job, sondern er sollte letztendlich die Truppe als Anführer lenken. Janoschs Job war schon ein anderer, der musste ordentlich scoren. Der Dachverband hat dazu zusammen, glaube ich, mit der IFF eine interessante Übersicht der All-Time World Floorball Championship Scorer Deutschland veröffentlicht und auch der Teilnehmer. Und da hat ja tatsächlich, hat Janosch unter die Top 3 geschafft, hinter Dominik Mucha und Frederik Holz kommt gleich er, 21 Vorlagen, 24 Tore. Warum auch immer das so vertauscht ist, aber wahrscheinlich wird es schon stimmen. 45 Punkte. Auch bei den Spielen ist es ganz spannend. Da sind die beiden nämlich praktisch Rekordnationalspieler zusammen. Also Tim hat 51 Spiele auf dem Buckel. Wie gesagt, ab 2010 bis 2024. Janosch ist auf Platz 2 mit 40 Spielen. Und dann kommen, ich würde sagen, verdiente ältere Legenden wie Erik Schuschwari, Ingmar Penzhorn, Christian Holz, Matthias Siede. Und tatsächlich Tino von Pritzbüer auf dem 5. Platz. Also der ist, glaube ich, so der einzige noch in Schlagweite. Und wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, wir hoffen, er lässt nicht locker und macht mindestens noch ein, zwei Weltmeisterschaften. Es wär der deutschen Nationalmannschaft zu wünschen.
Ja, der einzige in Schlagweite von den nicht ganz Jungen, muss man sagen. Ne? Mhm. Also bei den Heinzes und Ondruschkas und Wilbrands und so dieser Welt, da weiß man natürlich nicht, wie viele WMs da eventuell noch kommen können. Da muss man dann mal schauen. Ja, und wie du schon sagtest, also ich habe auch keine offizielle Bestätigung gefunden, dass das die letzte WM von Janosch war. Aber wenn man sich die Bilder anguckt und wie der Junge sich vor der Kamera verhalten hat am Ende, dann ist es, glaube ich, schwierig, zu einem anderen Schluss zu kommen. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass er jetzt die letzten 1,5 Saisons schon mehr oder weniger deutlich kürzer treten musste. Also ich gehe nicht davon aus, dass er jetzt komplett die Schuhe an den Nagel hängt, aber ich würde mir vorstellen, dass es seine letzte WM gewesen
ist. Hast du übrigens dieses bittersüße Abschluss-Teamfoto gesehen, wo Tim, ich weiß nicht, Jan Janosch kann ich mich erinnern, aber Tim grinst so ein bisschen glücklich in die Kamera, weil er hat da sein Abschiedstrikot, glaube ich, bekommen, nochmal unterschrieben von allen und du siehst, so ein bisschen, es strahlt dieser Stolz aus ihm heraus und die restlichen gefühlt 61 Mitglieder der deutschen Nationalmannschaft sind natürlich noch tief frustriert von diesem schrecklichen Norwegen-Spiel. Also es ist ein leichter Kontrast auf diesem Bild zu sehen, aber man muss sich ja auf irgendeine Art und Weise bildlich verewigen.
Ja, ich finde das auch immer, das finde ich auch immer großartig bei diesen Best-Player-Fotos. Weißt du? Es gibt ja ganz viele Sportarten, so Handball zum Beispiel, glaube ich, da wird, oder Fußball auch, da wird immer nur ein Man of the Match gewählt und das ist zu 90% einer vom Gewinnerteam. Und im Floorball hast du ja immer einen Man of the Match aus beiden Teams, oder einen Best Player halt, was ich eigentlich ganz sympathisch finde, aber gleichzeitig sorgt das ja immer für sehr kuriose Fotos, wo immer einer beste Laune hat und der andere total bedröppelt in die Kamera guckt, außer es ist jetzt irgendein Ausnahmespiel. Da könnte man eigentlich auch mal irgendwie ein Spiel draus machen oder sowas, weißt du? Irgendwelche Fotos und dann erkenne, wer von den beiden das Spiel gewonnen und verloren hat. Sowas wäre eigentlich witzig. Okay. Wir bleiben bei nationalen News und fangen mit ein paar Transfers an. Und zwar hat Weißenfels ganz überraschend kurz vor der Winterpause 2 Transfers verkündet. Und zwar 2 Abgänge. Henry Stenfors geht zurück nach Finnland nicht per sofort. Ich glaube, er war beim Spiel in Bonn noch dabei, was ja mit 9-4 gewonnen wurde. Und Ferdinand Ondruschka, seines Zeichens bester oder zweitbester Scorer bei Weißenfels, wechselt auch jetzt zur Winterpause. Und zwar zu seinem Heimatverein in die zweite Bundesliga, also zum SC DHFK Leipzig. Kommt für mich relativ überraschend, würden mich die Hintergründe interessieren. Ist für Weißenfels sicherlich eine deutliche Schwächung. Muss man mal gucken, wie sie das jetzt kompensieren können. Und Ruschka hat, glaube ich, auch Center erste Linie gespielt regelmäßig. Also da müssen sie personell dann ein bisschen schauen, wie sie das Ganze abfangen. Aber haben auf jeden Fall immer noch genug Qualität in der Mannschaft, um ein Wörtchen im Titelkampf mitreden zu können, denke ich. Das Ende des Transferfensters ist übrigens der 15.01. Bis dahin müsst ihr euch keine Sorgen machen, werden wir die offizielle Transferliste von der IFF sehr aufmerksam verfolgen für euch. Und da haben wir auch gefunden, dass es bereits einen weiteren Transfer gab, beziehungsweise eigentlich sind es 2. Und zwar tauscht Holz Büttgen einmal eine Finnenposition. Mikael Mähönen, der vorher bei Wernigerode gespielt hat und jetzt dann eine halbe Saison bei Holz Büttgen geht, der wechselt nach Finnland. Und stattdessen kommt, vermutlich zum Januar, der Transfer ist noch nicht offiziell bestätigt, aber er steht schon auf der Liste, kommt ein gewisser Herr Miska Ojala aus Finnland. Ich lese jetzt nicht den Verein vor, von dem er gekommen ist. Der ist nämlich irgendwie 3 Zeilen lang und ich kann wahrscheinlich kein einziges Wort davon richtig aussprechen. Aber der kommt nach Holz Büttgen. Mir ist der Kollege unbekannt. Schauen wir mal, was das mit Holz Büttgen machen wird. Wie gesagt, bis zum 15.01. können internationale Transfers durchgeführt werden. Wir werden das für euch beobachten. Das ist ja immer so, es gibt ja nicht diese Fußball, nicht wie im Fußball diese Transferfenster quasi einmal im Sommer, einmal im Winter, sondern im Floorball ist ja das Transferfenster einfach durchgehend offen, von Sommer bis jetzt eben Januar. Und in den letzten Jahren hat gerade diese Deadline zum 15.01. ein bisschen an Wichtigkeit gewonnen, hatte ich den Eindruck. Letztes Jahr hat sich ja auch mit Chemnitz nochmal jemand sehr prominent verstärkt, die, glaube ich, im Dezember noch Tomáš Novotný und einen zweiten Tschechen geholt haben. Das mit dem zweiten Tschechen hat sich dann irgendwie verlaufen. Ich glaube, der hat irgendwie nur 2 oder 3 Spiele gemacht. Aber Tomáš Novotný war natürlich wichtiger Baustein beim Pokalsieg und ist ja auch immer noch in Chemnitz. Das zu den nationalen Transfers, beziehungsweise Transfers in Deutschland, nach Deutschland, die Finnenwechsel bei Holz Büttgen sind ja schon so semi-international. Zu einem mal wieder internationalen Transfer eines sehr, sehr großen Namens. Und wie könnte es anders sein, wenn sehr, sehr große Namen international transferiert werden, dann sind es meistens verdiente Schweden oder Finnen, die in die Schweiz gehen. Und so ist es jetzt auch wieder der Fall. Alexander Galante Karlström wechselt von Falun, wo er, glaube ich, die letzten, weiß ich nicht, 500 Jahre verbracht hat. Ich glaube, der hat abgesehen von seiner Jugendzeit nie woanders gespielt. Wechselt zu Wieler Ersingen und wird sich dann in der nächsten Saison, also er wechselt im Sommer 25, in der nächsten Saison wird er dann, ich glaube, erstmals seinem Schwager, ist es, glaube ich, weiß ich gar nicht genau, Rasmus Enström gegenüberstehen auf jeden Fall. In einem Funfact habe ich gefunden, dass die Ehefrauen von Alexander Galante Karlström und Rasmus Enström Zwillinge sind. Also macht das Rasmus Enström zu seinem Schwager? Hilf mir mal kurz, Jan. Ist das die richtige Bezeichnung?
Ich bin unglaublich schlecht in diesen ganzen Familienbeziehungen.
Ja, ich auch. Wir sagen einfach, es ist sein Schwager. Korrigiert uns, wenn es falsch ist. Wir schauen uns das nochmal an. Auf jeden Fall haben die beiden, glaube ich, noch nie gegeneinander gespielt. Abgesehen von vielleicht irgendwelchen Fun-Competitions oder sowas. Waren immer beide bei Falun, beide bei der schwedischen Nationalmannschaft. Oder halt in unterschiedlichen Ländern, weil Rasmus Enström ja schon dieses Jahr im Sommer zu Alligator Malans gegangen ist. Ja, da bin ich gespannt. Vor allem, weil Rasmus Enström mittlerweile ja auch Verteidiger spielt, ein Galante Karlsruhe Flügel. Also die könnten sich das ein oder andere mal über den Weg laufen auf dem Feld. Ja. Und damit Galante Karlsruhe mittlerweile, glaube ich, 35 Jahre alt und ohne Frage einer der besten Spieler aller Zweiten. Also ich glaube 9-mal hintereinander Top-Torschütze geworden in der SSL. Mit großem Abstand All-Time bester Torschütze in der SSL. 2-mal World Floorball Player gewesen. Also der Junge hat auch alles gewonnen, was es irgendwie zu gewinnen gibt. Ja, also bestätigt ein bisschen, was wir die letzten Male schon gesprochen hatten. Dass die Schweiz immer mehr zu so einer Art Ort wird, wo die verdienten Superstars nochmal hinwechseln. Nicht so wie im Fußball. Im Fußball ist ja zum Beispiel so Messi, der nach Amerika gegangen ist, oder Ronaldo nach Saudi-Arabien. Das waren ja immer so Geschichten, wo man sagen kann, die Karrieren von denen sind mehr oder weniger vorbei. Also dann können sie halt weiterhin erste Liga spielen, aber auch nur, weil die Liga deutlich schlechter war. Das würde ich bei Karlström, Enström, Nico Salo und so, würde ich sagen, ist es jetzt nicht ganz so krass gewesen. Die waren ja immer noch auf einem sehr, sehr guten Niveau unterwegs, aber scheint sich zu bestätigen, dass halt wohlverdiente Spieler am Ende ihrer, oder nicht ganz am Ende, aber auf der Zielgeraden ihrer Karriere, die nochmal ein Abenteuer erleben wollen und vielleicht die einen oder anderen, den einen oder anderen Euro, hätte ich fast gesagt. Aber es ist in der Schweiz ja
der Schweizer Franken.
Danke, der Schweizer Franken. Ich kam gerade nicht drauf, mitnehmen wollen. Ja, dass sie nochmal den Schritt in den Süden wagen.
Ja, vor allem, ich habe so das Gefühl, die Schweiz kriegt jetzt tatsächlich so ein bisschen diesen MLS-Touch. Vor allem in Kombination mit den etwas ausbleibenden sportlichen Erfolgen der Nationalmannschaft. Also es ist ja, hat immer so ein Geschmäckle, wenn so eine Liga sich im Grunde mit diesen ausländischen Verstärkungsspielern aufpumpt und es aber in der Nationalmannschaft nicht wirklich funktioniert. Meistens dauert es ja nicht lange.
Und die da in der Schweiz wirklich den Unterschied machen, muss man sagen.
Absolut, weil wir kommen dann später nochmal dazu, wie es gerade in der Schweizer Liga aussieht. Und irgendwie tut das gerade so ein bisschen weh. Also da entsteht gerade so eine sportliche Kluft und die wird jetzt nicht unbedingt unsichtbarer, indem jemand wie Galante Karlsruhe nächstes Jahr bei Villa seine 40 Buden machen darf. Aber das ist gut, warten wir es mal ab, was da passiert. Wir reisen so ein bisschen jetzt auch durch die Gegend. Also was ganz spannend ist, ich habe eine Nachricht von Martin Brosius bekommen. Der Name sagt vielleicht dem einen oder anderen was. War auch hinter dem vergangenen Nachwuchs-Event in Potsdam, über das wir berichtet hatten, wo es darum ging, im Grunde so eine U19 deutsche Meisterschaft vielleicht mit zu installieren. Das war Thema in einer unserer vergangenen Folgen und er hatte mir geschrieben, dass der SC Potsdam, also ein Verein, von dem wir in letzter Zeit doch ein bisschen häufiger hören, auch in Zusammenhang mit möglichen Final Four Hosting oder gerade jetzt als Spitzenreiter der zweiten Bundesliga, dass die Nachwuchsabteilung des SC Potsdam zum Storetta Cup gereist ist. Und das hat es ja in der Vergangenheit schon mal gegeben, dass ab und zu mal so Vereins, ich glaube hauptsächlich Vereine aus dem Osten der Republik da mal hingefahren sind. Das hat sich, glaube ich, während Corona und in der Nach der Corona-Zeit ein bisschen gelegt. Jedenfalls habe ich mir mal wieder ein bisschen Zeit genommen und mir das mal angeschaut. Und es ist ja wirklich spektakulär. Also zunächst einmal finde ich die Seite sehr sympathisch aufgezogen. Also extrem viele Statistiken, sehr präzise vorbereitet. Man orientiert sich relativ schnell. Aber die Größe dieses Events ist ja wirklich brutal. Also dieses Jahr sind tatsächlich 542 Teams am Start. Insgesamt 7843 Spieler und Spielerinnen sind registriert und das in 23 Kategorien. Und die Veranstaltung fängt am 27. Dezember an und endet am 6. Januar. Also das ist ja wirklich ein Mega-Event und insgesamt finden, Achtung, 1.366 Spiele statt. Also das ist ja, also das sind Verhältnisse, wahrscheinlich gibt es das im Fußball auch irgendwo, wo irgendwelche Talente dann irgendwie aussortiert werden sollen. Und da müssen da in einer kurzen Zeit, muss da so viel menschliche Ware wie möglich irgendwie durchgeschleust werden. Aber das finde ich schon heftig. Und wenn man sich das anschaut, also gerade auf der Seite, da kann man die Spiele auch tatsächlich live verfolgen. Da gibt es Videostreams. Und die Historie des Turniers ist ja auch ordentlich. Bisweilen, aber was man so das Teilnehmerfeld, wenn man das versucht zu lesen, muss man zugeben, ist es hauptsächlich tatsächlich alles nur schwedische Teams. Es gibt so ein paar ausländische Teilnehmer, Alligator Malans aus der Schweiz hier sehe ich gerade, ein paar Letten sind auch dabei. Ja, und der SC Potsdam. Insofern wünsche ich denen viel Erfolg. Ich glaube, wenn diese Folge rauskommt, wird entweder die Veranstaltung schon vorbei sein, wobei so lange sie dauert vielleicht auch nicht. Aber dann können wir nachlesen, wie sich die Jungs dort geschlagen haben. Und dann schließen wir noch die News ab, und zwar mit dem Thema Champions Cup-Finale, weil wir hatten ja in der letzten Folge ein bisschen spekuliert, wo darf das denn stattfinden, weil wenn Pixbo im Finale unterwegs ist, dann vielleicht in Schweden, aber Pustekuchen, und zwar findet das Champions Cup-Finale auch diesmal in Tschechien statt, und zwar in der Sko Energo Arena in Mladá Boleslav. Weil Mladá Boleslav, die Tschechen sind tatsächlich auch Finalist, gemeinsam mit Pixbo. Und die Veranstaltung darf dann vor bis zu 4.200 Zuschauern stattfinden. Also es ist eine deutlich größere Arena als die Prager Arena, in der der Champions Cup letztes Mal stattgefunden hat. Und ist, glaube ich, eine Antwort der IFF auf den Bedarf, etwas größeren Räumlichkeiten das Finale auszutragen, aber vielleicht auch so eine unterschwellige Unzufriedenheit mit schwedischen Ausrichtern. Aber das weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob das der Grund sein sollte.
Wobei du jetzt ja nur das Champions Cup Finale der Herren meinst, Herren. Ne?
Genau. Genau.
Ich glaube, Damen findet, ich weiß nicht genau an welchem Datum, aber auch um den Dreh herum, ich glaube 24., 25., 26., der 1., irgendwie sowas in der Richtung findet das statt. Das ist ja die gleiche Paarung wie letztes Jahr. Letztes Jahr war ja auch, oder ich, keine Ahnung, wahrscheinlich aus 7 der letzten 8 Jahre oder so, ist jetzt übertrieben, aber so ungefähr, ist ja wieder einmal Pixbo gegen Thorin-Gruppen.
Ja.
Und ich glaube, es hat letztes Jahr in Pixbo stattgefunden, oder in Göteborg, nicht in Pixbo. Und deshalb haben sie, glaube ich, den Deal gemacht, naja gut, dann gehen wir dieses Jahr nach Umeå. Also ja, findet dann diesmal bei Thorin-Gruppen statt.
Was eigentlich interessant ist, warum es so ist, weil ich meine, die Gelegenheit, dass tatsächlich eine Herren- und eine Damenmannschaft desselben Vereins im Finale steht und man so wirklich Ressourcen bündeln kann, bietet sich natürlich schon an. Aber offensichtlich dann ist es doch irgendwie strategisch sinnvoller,
es
zu trennen.
Ich hätte es auch total cool gefunden. So ist es natürlich, du hast zumindest ein Mega-Event an zwei verschiedenen, also Mega-Event für Floorball-Verhältnisse, hast du zumindest an zwei verschiedenen Orten. Ne? Vielleicht verspricht man sich da dann doch ein bisschen mehr von. Vielleicht ist es auch so, dass man einfach sagt, die Tschechen hatten jetzt zu lange nichts, von daher geben die denen mal wieder was. Ich weiß nicht, ob sie da vielleicht ein bisschen globaler drauf gucken und immer schauen, dass sie halt versuchen, wenn sich die Möglichkeit ergibt, einigermaßen Regional-Events hier und da auch mal zu verteilen. Ich weiß es nicht. Gut. Und dann gehen wir rüber in unsere regelmäßige News-Rubrik WhatsApp Bundesliga. Und zwar hat sich hier nicht unendlich viel getan. Es gab zwar ein paar Spiele in der zweiten Herren-Bundesliga, es gab ein paar Spiele in der Damen-Bundesliga und es gab ein Spiel in der Herren-Bundesliga seit unserer letzten Folge. Wir sind jetzt ja in der Winterpause, deshalb unser Ziel ist es, euch hier einmal einen kurzen Abriss zu liefern. Er wird aber relativ oberflächlich bleiben und nicht wahnsinnig lange dauern. Ich fange mit der Damen-Bundesliga an und muss sagen, dass ich diese Saison einigermaßen unspannend finde. Also da fand ich letzte Saison mit diesen Top-4-Teams, die sich untereinander geprügelt haben und wo man wirklich nicht so ganz wusste, wer holt denn am Ende den Titel, schon deutlich spannender in der Konstellation. Diesmal sind die Top-2 völlig klar. Also das sind eben die MFBC Leipzig Damen und die ETV Lady Piranhas Hamburg, die mehr oder weniger schon die Plätze fürs Halbfinale sicher haben. Bonn ist dann auch auf einem ganz guten Weg, aber wie gesagt, die einzigen Spiele, die Hamburg verloren hat, waren eben gegen Leipzig. Von daher, ich gehe nicht davon aus, dass da noch wahnsinnig viel passiert. Dahinter ist es dann auch nicht extrem spannend. Also Bonn, die Dümpner Füchse und auch Weißenfels haben ihre Tickets für die Playoffs und damit fürs falsche Viertelfinale in Anführungszeichen auch schon eigentlich mehr oder weniger sicher. Würde mich sehr wundern, wenn da an der Tabellenkonstellation sich noch extrem viel ändert. Das einzig wirklich Spannende ist eigentlich, welches Team auf dem 6. Platz und damit dem letzten Playoff-Platz einrückt. Aktuell stehen da die Red Devils Wernigerode als Aufsteiger mit 8 Punkten aus 10 Spielen. Aber dahinter Floorball BB United mit 4 Punkten aus 10 Spielen und auch die TSG Erlensee mit 3 Punkten aus 10 Spielen sind auf jeden Fall in Schlagdistanz. Da kommt es dann ein bisschen drauf an, wer hat schon gegen welche Favoriten gespielt und so. Ein paar Spiele stehen ja noch aus. Die Ladies haben aktuell gespielt 10 von 14 regulären Saisonspielen, also ein paar Punkte gibt es noch zu vergeben. Schauen wir mal. Wie gesagt, das Einzige, was aus meiner Sicht relativ spannend noch ist, ist, wer sich den 6. Platz dann am Ende holt. Und ansonsten ist alles relativ fix, abgesehen davon, dass Dümmten und Weißenfels, die könnten vielleicht noch das Heimrecht tauschen. Und aber das wird relativ sicher die eine Platzierung, die eine Paarung im Viertelfinale sein, auf die wir uns vermutlich, wenn nicht noch komische Dinge passieren, schon mal einstellen können. Topscorerin ist hier nach wie vor, meines Wissens nach, Winona Jürgens mit 28 Punkten aus 9 Spielen. Bei den Herren heizt sich der Playoff- bzw. Play-Down-Kampf oder auch der Strichkampf nochmal ordentlich auf. Mittlerweile muss man wahrscheinlich sagen, Kaufering, Schriesheim, München, würde mich wundern, wenn die da noch rauskommen. Sind noch 7 bzw. 6 Spiele zu spielen. Der Abstand auf einen Nicht-Playdown-Platz sind für München schon 8 Punkte. Also das ist eine Menge Holz, was sie noch aufholen müssen. Aber einen aus Holzbüttgen, Schenefeld, den Berlin Rockets und auch Dresden vielleicht mit Außenseiter-Chancen, Anführungszeichen, auf den 9. Platz, das könnte noch was werden. Also einen von den 4 Vereinen wird es ziemlich sicher treffen. Holzbüttgen mittlerweile richtig, richtig gut unterwegs. Haben jetzt auch zuletzt in Hamburg gegen Hamburg gewonnen. Mit 6-5 nach Verlängerung. Absolute Anschauungspflicht ist das Tor zum 5-5, was Holzbüttgen 2 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit schießt. Das ist ein langer Abstoß. Mit Absicht sage ich nicht Auswurf, sondern ein langer Abstoß von Torhüter Jan Sauerbier, den dann irgendwie Nils Hofferbert noch aufs Tor wirkt. Das ist wirklich die einzige Bezeichnung, die ich für diesen Abschluss finden kann. Und der dann auch noch reingeht. Also es ist auf jeden Fall eins der kuriosesten Tore, die ich jemals gesehen habe im Floorball. Und das auch noch in so einer Situation, also völlig wild. Aber gut, Holzbüttgen geht damit als einigermaßen glücklicher Sieger vom Feld. In der Verlängerung machen sie dann, glaube ich, das Tor direkt nach 45 Sekunden. Also die Jungs sind mittlerweile so richtig in der Saison aufgekommen. Da wird am Ende wahrscheinlich die Frage sein, können sie noch auf Platz 8, Platz 7 einlaufen und das ein oder andere Team überholen? Oder schaffen sie es eben nicht, auf dem Tempo oder auf dem Niveau unterwegs zu bleiben? Und hier ist tatsächlich der Kampf um die... Also, es gibt aus meiner Sicht 5 Teams, die können schon mal mit den Playoffs planen. Das sind Bonn, Chemnitz, Leipzig, Hamburg und Weißenfels. Die haben, also Weißenfels als 5. hat 7 Punkte Vorsprung vor Dresden. Die können sich die Playoffs definitiv einplanen. Da würde ich auch sagen, gibt es so einen gewissen Klassenunterschied zu merken zwischen Platz 5 und allen anderen Teams darunter. Das würde ich sagen, schon noch ein gewisser Niveausprung zu verzeichnen. Da wird sicherlich bis zum Ende der Saison spannend bleiben, welche Teams auf welchem Platz einlaufen, weil ich glaube, dass die Plätze 1 bis 3 deutlich attraktiver sind als die Plätze 4 und 5, weil du dann eben gegen die Teams aus den Rängen 6, 7 und 8 spielen darfst in den Viertelfinale. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand auf Platz 4 landen möchte oder auf Platz 5, weil du dann eben gegen ein Team auf Augenhöhe spielen musst. Also die Top 5 sind aus meiner Sicht alle so eng beieinander, da kann jeder jeden schlagen. Da würde ich ganz gern die Halbfinalgarantie, ist es natürlich nicht, es kann immer was passieren, man kann auch mal gegen einen Underdog verlieren in der Best-of-3-Serie, aber da würde ich gerne meine Chancen aufs Halbfinale maximieren und mich dann sehr darum bemühen, als Erst-, Zweit- oder Drittplatzierter einzulaufen.
Ja, es kann ja tatsächlich nochmal spannend werden. Also wir haben ja Bonn als immer so ein Anführer da vorne mit einem großen Vorsprung. Man sieht das jetzt auch, irgendwie 8 Punkte Vorsprung auf Chemnitz, aber das sind auch 2 Spiele, die mehr gespielt wurden. Das heißt, wenn Chemnitz da seine 6 Punkte einsammelt, sind es 2 Punkte Unterschied. Also es kann nochmal spannend werden. Und ich bin tatsächlich schon neugierig, wie sich Bonn im Grunde nach dieser WM-Pause fängt, weil natürlich ist es eine Mannschaft, die ist es jetzt nicht gewohnt, da vorne die Spitze darzustellen. Und die sind natürlich schon von ihrem Flow abhängig, von ihrem Flow und von ihrem Flow. Achtung, Wortspiel. Und ich meine, das 4-9 jetzt gegen Weißenfels, das war halt eine klare Ohrfeige. Jetzt haben sie auch nochmal wieder ein bisschen Päuschen bis zum nächsten Spiel und werden dann natürlich schauen müssen, dass sie dieses Tempo wieder auffangen, was sie dann im Herbst oder bis zur WM-Pause hatten. Also es wird ein schöner Frühling.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das letzte reguläre Saisonspiel ist Mitte, Ende Februar. Bis dahin wird es auf jeden Fall noch spannend, denke ich. Wie gesagt, Top 5, da wird es nur noch um die Platzierung gehen. Aber alles danach wird, glaube ich, nochmal richtig, richtig heiß. Topscorer in der Herren-Bundesliga würde ich nicht groß ansprechen wollen. Immer noch Florian Weißkirchen, da wird sich auch bis zum Ende nichts mehr dran ändern. Es geht jetzt eher darum, wer wird Topscorer, Best of the Rest. Aber Jan, ich weiß nicht, ob du die Anekdote hier anbringen möchtest. Es hat sich ein bisschen was getan von wegen, wer war eigentlich der letzte deutsche Topscorer in der ersten Herren-Bundesliga?
Ja, tatsächlich, wobei man sagen muss, da sind immer noch ein paar Geheimnisse und Fragen, die darum herumkreisen. Aber wir haben ja eine Nachricht zugespielt bekommen. Und zwar von Max, der uns über Instagram geschrieben hat. Und was er uns geschickt hat, war ein Foto. Und zwar ist es ein Foto, auf dem zwei Pokale zu sehen sind. Auf dem linken steht Topscorer Hauptrunde Bundesliga Herren Floorball Deutschland. Auf dem anderen steht Topscorer Playoff Bundesliga Herren Floorball Deutschland. Und darüber prangt ein goldenes 2011. Und zwar gehören diese Pokale angeblich, Achtung, Trommelwirbel, Christian Fritsche. Und ich muss sagen, da Asche auf mein Haupt, dass ich mich nicht daran erinnern kann, weil so lange ist es jetzt auch nicht her, dass Christian da noch The Cannon war, wie sein Spitzname bei Leipzig hieß. Und offensichtlich war er der Letzte, der die Topscorer-Krone mit deutschem Pass in der Bundesliga erobert hat. Kann sein. Also offensichtlich ist es so. Wir werden das natürlich nochmal investigativ prüfen und sobald wir eine perfekte Übersicht der vergangenen 125 Jahre Floorball-Statistik haben, werden wir das natürlich dann noch mit einem Siegel versehen.
Abschließend aufklären.
Genau.
Okay. Und abschließend dann noch kurzer Überblick über die zweite Floorball-Bundesliga Nordwest und Südost. Hier hat sich für mich eine einigermaßen merkwürdige Konstellation eingeschlichen. Und zwar ist es meines Wissens nach so, dass nur die Top 2 Teams aus jeder Staffel überhaupt in die Playoffs kommen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es war vor der Saison eine Zeit lang im Gespräch, ob es die Top 2 sein sollen oder vielleicht doch die Top 4. Wir sind dann mit Schenefeld aufgestiegen. Da habe ich beschlossen, gut, zweite Liga ist mir egal. Von daher Asche auf mein Haupt an der Stelle. Meines Wissens nach hat es jetzt sich aber so final ergeben, dass es tatsächlich nur die Top 2 sind. Also ich weiß gar nicht, wie man sich motiviert jetzt noch, wenn man quasi im Niemandsland der Tabelle steckt, irgendwie auf Platz 5 oder so. Wobei man sagen muss, wenn man jetzt gar keine Motivation hat, Floorball zu spielen, nur weil man eventuell wahrscheinlich nicht mehr in die Playoffs kommt, ist das Problem vielleicht auch irgendwie ein bisschen anders gestreut. Ja, aber ich finde es eben ein bisschen merkwürdig, dass zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison, also sind quasi zwei Drittel der Saison gespielt und für einen Haufen Vereine in beiden Ligen ist es jetzt halt irgendwie so, ja gut, also wir spielen das jetzt schon noch zu Ende, aber so richtig geht es eigentlich um nichts mehr. Das finde ich einfach ein bisschen merkwürdige Konstellation. In der Nordweststaffel hat Lilienthal sein Playoff-Ticket ziemlich, ziemlich sicher. Rechnerisch kann sich da, glaube ich, noch was tun, aber sie haben 10 Punkte Vorsprung auf Platz 2, das wird wahrscheinlich schwierig. Die haben allerdings zuletzt einen gewaltigen Dämpfer bekommen, was mir gar nicht so aufgefallen ist. Und zwar haben die, ich glaube, 4-9 gegen Roxel verloren. Und Roxel ist Tabellenletzter. Und ist jetzt auch nach dem Sieg immer noch Tabellenletzter. Also die hatten vor dem Spiel 6 Punkte, also 2 Siege. Jetzt der dritte Sieg dann direkt gegen Lilienthal. Damit haben sie wahrscheinlich nicht gerechnet, aber nehmen sie vermutlich auch mit. Bisschen merkwürdig, dass sie das Spiel verloren haben. Und der zweite Playoff-Platz, also Platz 2, wird Ende der Saison vermutlich gehen an Ebersgöns oder Frankfurt. Ebersgöns hat gerade 1 Punkt Vorsprung auf die Frankfurt Falcons und ein Spiel weniger gespielt. Also momentan leichter Favorit, aber es sind noch ein paar Spiele zu spielen. Sind ja mittlerweile 10 Teams in den zweiten Ligen und dadurch eben 18 Saisonspiele zu absolvieren und die meisten Teams stehen bei 12, ein paar wenige bei 13. In der zweiten Liga Südost hat sich die Kluft, hatten wir glaube ich auch in der letzten Folge thematisiert, zwischen den Top 5 und dem Bottom 5 noch weiter ausgeprägt. Das sind mittlerweile 11 Punkte Abstand, die wir hier haben. Und hier ist der Playoff-Kampf tatsächlich noch ziemlich offen. Potsdam steht hier auf Platz 1 mit 4 Punkten Vorsprung vor Leipzig und Dessau. Und dahinter mit nochmal 3 Punkten Abstand kommt dann Halle und nochmal 2 Punkte dahinter Quedlinburg. Also Quedlinburg wird wahrscheinlich kein Wörtchen mehr um die Top 2 mitreden können, aber in den anderen weiß man das nicht so ganz. Und Leipzig, jetzt natürlich, hatten wir vorhin angesprochen, mit Ferdinand und Druschka nochmal eine bombastische Verstärkung bekommen in der Winterpause. Die werden sicherlich nochmal nach ganz oben schielen und versuchen, den ersten Platz zu holen. Allerdings Potsdam bisher auch erst ein Spiel verloren. Also ganz einfach wird es vermutlich nicht, die vom ersten Platz zu verdrängen.
Ja, ich finde es auch spannend, wie sich die Novizen schlagen. Also die Eisbären Juniors spielen ja ihre erste Saison im Osten und sind da mit 8 Punkten noch einigermaßen gut dabei. Lassen die mittlerweile Veteranen der Liga Rennsteig Avalanche mal wieder hinter sich. Ich glaube, das haben wir schon x-mal angekündigt. Über die müssen wir mal eine Sonderfolge machen, weil die Geschichte ist auch irgendwie kurios. Wenn sich da jemand mal zum Interview bereitstellt, machen wir gerne mit. Erzähl mal was darüber. Aber ansonsten ist es mit Sicherheit eine interessante Saison. Und wir machen weiter mit unserem Europafenster. Das haben wir ja lange ausgelassen, aber nach der WM-Pause gönnt sich oder lohnt sich ein Blick auf die 4 europäischen Top-Ligen. Und zwar fangen wir mit der Schweiz an, reisen danach nach Schweden, Tschechien und Finnland. Und gerade in der Schweiz ist es ja nochmal spannend, ein bisschen genauer hinzusehen, weil wir dort auch unsere deutschen Legionäre am Start haben. Überhaupt ist die Liga, da hat sich einiges verändert zu den Jahren davor, als es da noch so ein paar Favoriten gab, insbesondere im Kreis um Wieler und um Malans und Co. Mittlerweile thront ja Zug United tatsächlich an der Spitze. 10 Punkte Vorsprung, haben tatsächlich auch 3 Spiele mehr auf dem Buckel als Wieler. Aber trotzdem, und woran liegt's? Man muss es auch so aussprechen, wie es ist. Albin Sjögren, Sami Johansson, Mikko Kailala sind die 3 Topscorer der Liga, Platz 1, 2, 3, dann kommt Peter Kotilainen. Also, was sich da Zug an Offensivpower vorne hingestellt hat, ist schon bestialisch. Man muss natürlich immer schauen, wie spannend sowas dann noch am Ende der Saison werden kann. Also, wie gesagt, Zug zwar ganz vorne weg, aber beim Weihnachtsspiel gab es eine Pleite und zwar ein 8-9 gegen Wieler. Also, da schöpft man ein bisschen Hoffnung, dass es dann doch vielleicht mal wieder spannend werden kann in den Playoffs. Und wenn wir uns einen Blick auf die deutschen Legionäre gönnen, dann sehen wir, das wird noch ein spannender Schlusssport Ende der Saison. Und zwar Tino von Pritzbür mit seinen Vasa St. Gallen. Die sind leider auf dem letzten Tabellenrang mit 4 Punkten. Sein Nationalmannschaftskollege Lundgren auf dem 11. Platz. Also da spukt das Abstiegsgespenst vom Fenster. Und das wird noch ein wilder Ritt. Ein bisschen besser oder deutlich besser geht es den Nationalmannschaftsmitspielern Wöcke und Rutz, weil die sind mit Richenberg auf dem 3. Rang und dürfen da vorne tatsächlich nochmal ordentlich mitmischen. Verspricht ja einiges. Was ich besonders spannend fand, sich anzusehen, welche Statistik ich sehr interessant fand, war tatsächlich die Zuschauerstatistik in der Swiss, mittlerweile heißt es ja Lidl Unihockey Prime League, also die Luppe. Und was da einen überrascht, ist, dass diese Zahlen ja jetzt nicht so exorbitant hoch sind und dass es mit Sicherheit Bundesligisten in Deutschland gibt, die da durchaus mithalten können. Also allen voran dominiert Richenberg-Winterthur mit 1700 Zuschauern pro Spieltag. Ich ahne aber, dass es eher eine statistische Abweichung sein wird, aufgrund von irgendeinem Eventspieltag. Tillmann, weißt du da mehr oder?
Ich glaube, Rüchenberg-Winterthur hat tatsächlich mit Abstand den größten Zuschauerschnitt. Das ist auch ein Grund, weshalb die mittlerweile so erfolgreich sind und so viele gute Spieler an sich binden können. Also Manuel Maurer ist ja das letzte Beispiel, der mit Rüchenberg, glaube ich, nie was zu tun hatte. Und als er aus Schweden zurückgekommen ist, dann trotzdem dahin gewechselt ist. Weil die Spieler da einfach Bock drauf haben. Also mit den Strukturen, die Rüchenberg da mittlerweile etabliert hat, mit der Arena, AXA Arena ist es ja, glaube ich. Und eben dem Haufen an Zuschauern, die da einfach kommen, um sich die Spiele anzugucken. Also es kann trotzdem sein, dass es von dem einen oder anderen Eventspiel noch weiter nach oben gezogen wird. Aber das ist, also die letzten Jahre war es auch schon so, dass Rüchenberg-Winterthur die Liga immer deutlich angeführt hat bei den Zuschauern. Also mehr als doppelt so viele als Team 2 war es immer, glaube ich, oder dreifach oder so.
Ja, genau so sieht es nämlich aus, weil auf dem zweiten Platz ist Floorball Königs Bern schon mit 590 Zuschauern, also es ist ja dann ungefähr ein Drittel vom Erstplatzierten und dann wandert das systematisch runter, also ich würde sagen, so ein Medianwert wird irgendwo so um die 400 Zuschauer sein. Und überraschend ist es, dass tatsächlich hier der Spitzenreiter Zug United irgendwo erst auf dem 10. Platz zu finden ist mit 325 Zuschauern. Und ich glaube, mit 325 Zuschauern, da kannst du auch in Holzbütten spielen. Also das finde ich schon interessant, dass da die Zahlen sich jetzt nicht besonders abheben. Und leider muss man sagen, es ist ja in den anderen Top-Ligen nicht wirklich viel, viel, viel besser. Mhm. Bei den Damen sind die Zahlen dann natürlich nochmal deutlich niedriger. Da sind wir irgendwo in der Mitte, im Durchschnitt vielleicht irgendwo bei 120 Zuschauern und Zuschauerinnen und auch wieder Winterthur Spitzenreiter, dann natürlich auch mit deutlich weniger, mit 224 Zuschauerinnen. Und da ist natürlich noch einiges Luft an oben, wenn man eigentlich so die Liga sein will, die sich im Grunde versucht, so ein bisschen zumindest von der Vermarktung her, vom Rest der Top-Konkurrenz europaweit abzusetzen.
Ich habe zu den Zuschauerzahlen eine kleine Ergänzung, Jan. Und zwar habe ich mir letztens mal für die erste deutsche Floorball-Bundesliga rausgeschrieben, weil es mich einfach interessiert hat, wo wir da mittlerweile stehen. Man muss jetzt sagen, ich habe einfach immer die Zahlen genommen, die im Saisonmanager stehen, weil auf andere hat man ja irgendwie nicht so richtig Zugriff. Und da scheint es manchmal so die ein oder andere Differenz zu geben. Also zum Beispiel war letztens das Freitagsspiel von Chemnitz gegen Leipzig. Und die Chemnitzer haben auf Instagram gesagt, dass sie über 500 Zuschauer hatten. Und dann habe ich in den Saisonmanager geguckt und da standen 350 drin. Also ich weiß nicht, wo da die geringe Differenz um 30%, also 150 Zuschauer zustande gekommen ist. Aber gut, die Saisonmanager-Zahlen sind die einzigen, mit denen ich arbeiten kann. Und hier ist tatsächlich Spitzenreiter, was Zuschauerzahlen angeht, Chemnitz mit 302 Zuschauern im Schnitt. Und dahinter Holzbüttgen mit 285. Also das sind ganz, ganz klar die Nummer 1 und die Nummer 2. Dahinter kommt Platz 3 Hamburg mit 211 Zuschauern im Schnitt. Und dann kommt Kaufering mit 198. Und dann pendelt sich so nach und nach so ein bisschen aus. Klare Schlusslichter sind übrigens Dresden und Berlin. Das sind die einzigen Teams, wo im Schnitt unter 100 Zuschauer bei den Spielen sind. Was bei diesen Zuschauerzahlen mir persönlich aufgefallen ist, ist, dass solche Eventspieltage ziemlich doll zu ziehen scheinen. Also ich habe das Gefühl, es gibt Vereine, die machen quasi einfach Spieltage. So wie Weißenfels ist da ein ganz gutes Beispiel. Also die haben, glaube ich, einfach Spiele und sagen nicht, das ist ein Eventspieltag oder das ist keiner. Und das zeigt sich auch im Zuschauerschnitt. Also der ist relativ konstant bei irgendwie 180 oder sowas in der Richtung. Mal sind es knapp über 200, mal sind es weniger als 180. Aber das ist relativ konstante Geschichte. Und solche Eventspiele scheinen immer deutlich Leute anzuziehen. Also bestes Beispiel ist natürlich in Chemnitz die Saisoneröffnung, wo auch das Spiel der tschechischen Extraliga stattgefunden hat. Da waren es ja über 700 Zuschauer. Das ist vielleicht muss man vielleicht ein bisschen aus der Wertung rausrechnen. So ein Eventspieltag kann man nicht alle paar Tage auf die Beine stellen. Aber jetzt eben auch das Freitagsspiel gegen Leipzig zum Beispiel hat offenbar gezogen ohne Ende. Und auch in Hamburg ist es jetzt aufgefallen, die hatten das Spiel quasi vor Weihnachten nach der WM-Pause so als Weihnachtsspecial vermarktet. Da kamen über 300 Zuschauer und das klare Topspiel, was glaube ich auch generell in der Liga das Spiel mit der zweit- oder drittgrößten Zuschauerzahl war, war das Derby, also Hamburg gegen Schenefeld, was in Hamburg stattgefunden hat. Da waren über 400 Leute da. Also solche Eventspieltage scheinen marketingtechnisch Sinn zu machen. Ich könnte mir vorstellen, man muss ja jetzt nicht jeden Spieltag zum Eventspieltag machen, das ist irgendwie kompliziert, aber so jeden zweiten oder jeden dritten, das scheint relativ gut zu funktionieren. Ist natürlich dann auch wieder eine Frage der Social Media Darstellung und so weiter und so fort. Man kann ja nicht einfach sagen, das ist ein Eventspieltag, kommt vorbei, sondern man muss sich natürlich ein bisschen was ausdenken dafür. Aber das scheint eine Strategie zu sein, die einigermaßen
funktioniert. Ja, ich finde das super interessant und was natürlich relevant wäre ein bisschen zu sehen, wie sich diese Zahl über die vergangenen Jahre entwickelt hat, um da auch ein bisschen diese Reichweite der Sportart und dieser Top-Mannschaften einschätzen zu können. Ja, ist schon auch ein sehr wichtiger Wert, den man eigentlich immer im Blick behalten muss. Ich schließe noch so ein bisschen das Thema Schweiz ab, und zwar mit der Damenliga. Da drohen an der Spitze die Kloten Dietlikon Jets. Dann arbeitet sich ein bisschen runter und da Winterthur tatsächlich so der große Verein, der vergangenen, ja, was sind das jetzt mittlerweile, vielleicht 10, 15 Jahre, der kratzt so ein bisschen an den Abstiegsrängen auf Platz 8, also auch eine interessante Entwicklung. Übrigens, was ich bemerkt hatte, als ich in diesem etwas unübersichtlichen, aber wahrscheinlich gut gemeinten Statistiksystem der Schweizer mich versucht habe zu orientieren, viele Tabellen sind jetzt automatisch so eingestellt, dass du die Tabelle gar nicht nach Punkten sortiert bekommst, sondern nach Punkten pro Spiel, weil es eben relativ oft passiert, dass manche Teams vielleicht mal 3 Spiele weniger haben, und damit das jetzt in der Tabelle nicht so verzerrt dargestellt wird, wird eben dieser Point-Quotient gezeigt. Ja, interessant. Kann man sich überlegen, ob man das so haben will. Und eine Geschichte, die ich noch ganz spannend fand, war die von David Jansson. Er war ja als Nationaltrainer lange aktiv für die Schweiz, ist dann als eine Art Sportchef installiert worden, und der wurde ja jetzt zuletzt tatsächlich verabschiedet, vorzeitig, wird im Grunde sein Amt verlassen. Und die Geschichte, die Hintergrundgeschichte soll sein, dass seine Frau ja Nationaltrainerin in Schweden wird und dass es deshalb einen Interessenskonflikt geben sollte, und deshalb ist es ganz gut, wenn man sich trennt. Das fand ich ein bisschen dubios, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, fand ich auch. Vor allem, weil ich glaube, das ist tatsächlich die offizielle Pressemitteilung, wo das drin stand. Also ich glaube, das ist nicht nur so hinter vorgehaltener Hand wird das gesagt, sondern ich glaube, das ist tatsächlich die offizielle Begründung. Und ja, also den ganz großen Interessenkonflikt sehe ich da ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, warum man nicht als eine Person für den schwedischen Verband und als die andere für den Schweizer Verband irgendwie tätig sein kann. Vor allem, also wenn er jetzt quasi der Trainer wäre von der Schweizer Damen-Nationalmannschaft, auch dann wüsste ich gar nicht unbedingt, ob es ein Interessenkonflikt ist. Also die spielen halt mit ihren Nationalteams gegen, wie dem auch sei. Also man hat sich in der Schweiz dafür entschieden, ihn vorzeitig zu beurlauben. Dazu habe ich noch zwei Ergänzungen. Zum einen, du sagst gerade eine Art Sportchef. Ja und nein. Die Sportchefs in der Schweiz sind, glaube ich, für die Damen Florina Marti und für die Herren Matthias Hofbauer. Fun Fact, Matthias Hofbauer saß, als die Schweiz gegen Lettland im Viertelfinale rausgeflogen ist bei der WM. Ich glaube, wirklich eine Reihe und 3 Plätze rechts hinter uns. Der wirkte gar nicht so richtig glücklich mit dem Spielverlauf. und hat sich danach, ich glaube, mit so 3, 4 anderen Swiss-Uni-Hockey-Mitgliedern irgendwie so 5 Reihen vor uns oder so direkt nach dem Spiel ist so eine Art Krisenmeeting getroffen. Ich habe nicht hören können, was da gesagt wurde, aber es ist immer ganz witzig, wie eng beim Floorball irgendwann alles zugeht, weißt du? In jedem, keine Ahnung, in jeder Sportart, so irgendwie Handball, Basketball, Fußball, wären halt alle auf der VIP-Tribüne, die Leute. Oder hätten ihre eigene Loge oder was weiß ich. Und er saß halt einfach hinter uns. Also wir waren nicht auf der VIP-Tribüne, das vielleicht noch kurz als Ergänzung. Und David Jansson war Swissway-Coach beim Schweizer Floorballverband. Und da wird sich jetzt der eine oder andere fragen, was ist das denn? Der Swissway war quasi die Spielphilosophie, die David Jansson, der war ja tatsächlich, glaube ich, 8 Jahre lang Herren-Nationaltrainer oder 7,5 oder sowas. Das war quasi die Spielphilosophie und die Ausbildungsphilosophie, die er in der Schweiz etabliert hat, weil er immer gesagt hat, wir können uns als Schweizer nicht nur irgendwie auf gute Schweizer Standbeine, so wir spielen hart und physisch und dann klappt das schon, verlassen, sondern wir müssen eben einen eigenen Swiss Way etablieren. Also wir müssen spielen, wie in der Schweiz Unihockey gespielt werden soll. Und das ist, glaube ich, auch bei einigen Leuten sehr gut angekommen und bei einigen anderen Leuten eher nicht so gut. Also dafür gab es auch einigermaßen viel Kritik teilweise, so nach dem Motto, die Schwedisierung des Schweizer Floorballs, habe ich irgendwo mal gelesen. Ist auch egal. Auf jeden Fall, dafür war er bis zuletzt noch zuständig. Und bekanntlich hören ja in Schweden die Cheftrainer der Herren-Nationalmannschaft, also Niklas Nordén und Thomas Brodmann, hören auf. Oder werden aufgehört nach der WM. Und David Jansson ist einer der Namen, die sich quasi so im Äther bewegen, wer denn der Nachfolger als Cheftrainer werden könnte bei der schwedischen Herren-Nationalmannschaft. Der andere große Name, der im Rennen war, war der von Mika Kohonen, was ich extrem interessant gefunden hätte. Also wenn der, ich weiß nicht, wie gut das bei den Finnen angekommen wäre, muss ich sagen. Also dass er jetzt bei einem schwedischen Verein Trainer ist, gut, das sei dahingestellt. Bei Storvretta ist er ja, hat ja lange genug da gespielt, das kann man vielleicht verkraften. Dass sein Sohn für Schweden spielt, kann man vielleicht auch sagen, naja gut, der ist da halt aufgewachsen, eine schwedische Frau und so weiter und so fort. Aber wenn Mika Kohonen jetzt tatsächlich schwedischer Nationaltrainer wird, bin mir nicht sicher, ob er da an seinem eigenen Denkmal ein bisschen kratzen würde, muss ich sagen. Er hat aber schon selber gesagt, also in nächster Zeit auf jeden Fall nicht vorstellbar, er muss mit Storvretta noch ein paar Medaillen gewinnen. Ich glaube, das ist direktes Zitat.
Ich glaube, da würde mir spontan erstmal Gabriel leid tun. Ich aus persönlicher Lebenserfahrung, die Beziehung zwischen einem Vater und einem Sohn, wenn der Vater Trainer ist und der Sohn Sportler, das kann sehr, sehr schnell in eine Schieflage geraten.
Hast du unter deinem Vater Floorball gespielt?
Mein Vater war, also unabhängig davon, dass er ersten Kontrabass in der Philharmonie gespielt hat, war er abends auch noch Tennistrainer. Und er hat sich fest vorgenommen, dass er aus mir einen neuen Ivan Lendl macht. Das hat relativ gut funktioniert bis zu meinem 10., 11. Lebensjahr. Dann habe ich angefangen zu rebellieren und dann ging die Tenniskarriere den Bach runter.
Aber ihr könnt noch miteinander reden.
Ja, die Beziehung hat sich, hat sich deutlich verbessert, nachdem es keinen Tennisschläger mehr zwischen uns gab.
Okay, schön zu hören, dass das zumindest hinten rausgekittet werden konnte. Gut, und dann, wir haben gerade schon mehr oder weniger über schwedischen Floorball gesprochen, jetzt tauchen wir da nochmal richtig ein. Und zwar würde ich mir an der einen oder anderen Stelle schon wünschen, dass einer von uns beiden noch regelmäßig ein Floorball-Mag rausgeben würde, Jan. Da könnte man nämlich, glaube ich, für einen Artikel eine Überschrift finden, die sich nennen könnte, so schwedischer Floorball in der Krise oder sowas in der Richtung. Da hat, glaube ich, also das, ich glaube, der schwedische Floorball war generell nicht so wahnsinnig gut aufgestellt, so strukturell und hinter den Kulissen. Und ich glaube, dass sie jetzt auch noch das WM-Finale verloren haben im eigenen Land, das hat dazu noch ein paar mehr Rissen geführt. Ich habe jetzt tatsächlich in der Sportjournalie in Schweden so das ein oder andere mitbekommen, womit die Schweden wirklich unglücklich sind. Also zum einen, dass die WM so wenig Zuschauer hatte, scheint jetzt doch noch mal ein bisschen höhere Wellen zu schlagen. Und da scheint jetzt sich große Unzufriedenheit breit zu machen. Dann, wie gesagt, WM-Finale zu Hause verloren. Dann gab es ja schon vor der WM diesen Krach, Krise, Streit, wie auch immer man das nennen möchte, zwischen den Trainern der Herren-Nationalmannschaft und dem Verband, wo ja der Verband gesagt hat, nö, ihr dürft jetzt gerne aufhören nach der WM. Und dadurch jetzt auch zwischen ganz, ganz vielen Topspielern und dem Verband, die quasi jetzt schon gesagt haben, sie werden keine weitere WM spielen, weil das ist ja alles lächerlich, wie hier der Verband mit der Nationalmannschaft umgeht und sowas. Unter anderem so Spieler wie Niklas Ramirez oder sowas, die halt noch mal eine bombastische WM gespielt haben und jetzt auch nicht so alt sind, dass sie nicht noch zumindest eine dranhängen könnten. Also das wird jetzt scheinbar mehr oder weniger zwangsläufig zu einem Umbruch führen in der schwedischen Nationalmannschaft. Dann hast du gerade auch schon angerissen, es gibt generell gar nicht so viele Zuschauer in der SSL. Auch da, es gibt hin und wieder mal so Eventspieltage, wo super viele Leute sind. Also unter anderem hat am Boxing Day, wie man so schön sagt, also am 26.12. haben Stavretta und Pixbo gegeneinander gespielt. Da gab es, glaube ich, über 2500 Zuschauer. Also auch da scheinen Eventspieltage relativ gut zu funktionieren, aber der reguläre Zuschauerschnitt ist wohl relativ trübe. Und es ist ja immer noch so, dass irgendwie alle Nase lang, also ich habe das Gefühl, jedes Jahr mehr oder weniger regelmäßig ist ein schwedischer Spitzenverein wirklich kurz vor dem finanziellen Kollaps und muss so echt auf den letzten Metern nochmal aus der Insolvenz gehievt werden. Jetzt zuletzt hat es ja, glaube ich, Helsingborg erwischt, die irgendwie so eine Deadline hatten, bis Freitag müssen sie so und so viele Kronen zusammensammeln und dann bis Montag nochmal so und so viele Kronen zusammensammeln über Spenden, um überhaupt einigermaßen eine Chance zu haben, die SSL-Saison zu Ende spielen zu können. Und sowas kommt einigermaßen regelmäßig vor. Und wo man jetzt ja mittlerweile eigentlich nicht mehr sagen kann, ja gut, das sind halt immer noch Corona-Nachwirkungen, was willst du machen? Sondern, ja, also, wie gesagt, schwedischer Floorball ist natürlich immer noch der beste Floorball der Welt, muss man wahrscheinlich sagen, zumindest auf Vereinsebene. Auf nationaler Ebene hat ihnen Finnland jetzt mal kurz den Rang abgelaufen. Aber schwierig. Da muss man wahrscheinlich mal gucken, wo die Entwicklung in den nächsten Jahren hingeht. Zum Sportlichen. Bei den Damen, wie immer, Turngruppen auf 1, Pixbo auf 2, aber Kalmarsund ist aktuell auf Platz 3 und mit Kalmarsund haben wir Deutsche ja momentan eine besonders enge Verbindung, weil da unser werter Herrenbundestrainer Martin Brückner in seine zweite Saison gegangen ist. Letztes Jahr ist Kalmarsund, ich glaube, sie hatten als Ziel aufgerufen, wir wollen in die Playoffs und wir wollen da auch eine einigermaßen ganz gute Rolle spielen, also Titelkampf war jetzt nicht das Ziel, aber mal gucken, was geht. Sie sind in den Playoffs gekommen auf Platz 7, glaube ich. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ich muss parallel noch einmal kurz nachgucken. Ja, genau. Wurden sie relativ sang- und klanglos von Turngruppen 3-0 weggeschossen. Da muss man jetzt sagen, Moment mal, Turngruppen war ja letzte Saison Erster. Warum haben sie gegen Platz 7 Kalmarsund gespielt? Die haben in Schweden ja dieses Picking-System. Also der Erstplatzierte kann quasi unter den Plätzen 5 bis 8 wählen, gegen wen sie ihr Viertelfinale spielen wollen. Und da hat Platz 1 Turngruppen, hat eben Kalmarsund gewählt. Das finde ich immer nochmal so, so ein kleine Watschen, wenn das erstplatzierte Team eben nicht das achtplatzierte Team wählt, sondern einfach Platz 7, weil sie das Gefühl haben, nee, also gegen die gewinnen wir ja noch einfacher als gegen die achtplatzierten. Was soll das denn hier? Und man muss sagen, die Spiele waren einigermaßen eng. Es war einmal 7-4, einmal 5-2 und einmal 6-5 nach Verlängerung oder Penalty-Schießen. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, Playoffs gekommen, 0-3, das war's. Und diese Saison sind sie eben auf dem dritten Platz unterwegs, auch mit relativ großem Abstand auf Platz 4. Und zuletzt gab es ein Spiel zwischen Torengruppen und Kalmarsund und das hat Kalmarsund gewonnen. Also kommt nicht so häufig vor, dass Torengruppen überhaupt mal Spiele verlieren in der Ligaphase. Also da ist ihnen tatsächlich ein kleines Achtungszeichen gelungen. Da müssen wir mal weiter verfolgen, wer da dann am Ende wen im Titelkampf vielleicht ärgern kann. Bei den Herren ist Stovretta auf Platz 1 mit, haltet euch fest, 2,7 Gegentoren pro Spiel. Das unfassbarer Wert, also habe ich noch nie gesehen. Ich finde immer Teams, die sich so vor der Saison irgendwie so ein Ziel setzen, so 4 ist immer so eine magische Grenze, die ich gehört habe. Wenn man im Schnitt unter 4 Gegentoren bleibt, dann ist man normalerweise im Titelrennen wirklich gut dabei. Also das ist schon eine krasse Zahl. Und unter 3, 2,7, das ist schon Respekt. Da darfst du selber nicht viel zulassen, um Chancen haben, mal so ein Spiel gegen Stovretta zu gewinnen, offensichtlich. Pixbo ist auf Platz 2. Das ist ja auch die Paarung, die sich letztes Jahr im SSL-Finale gegenüberstand. Und ich habe es gerade schon angesprochen, haben am 26.12. an so einem Weihnachtsspiel gegeneinander gespielt. Da sind, glaube ich, viele mit großen Hoffnungen in das Spiel gegangen, dass es vielleicht eine enge Kiste werden könnte. Pustekuchen. Das Spiel ist 13-2 für Stovretta ausgegangen. Also einmal komplett gerade gebügelt und klargestellt, wie denn die Kräfteverhältnisse eigentlich sind. Und dahinter in der Liga kommen Växjö und Falun auf den Plätzen 3 und 4. Wobei gerade Falun diese Saison ziemlich viel Verletzungspech hatte. Also unter anderem ist ja zum Beispiel vor der Saison Daniel Kallentün von Pixbo zu Falun gewechselt. Seines Zeichens Verteidiger, Nachwuchstalent, Superstar. Gemisch, der ziemlich sicher auch bei der WM dabei gewesen wäre, wenn er sich, wie gesagt, nicht verletzt hätte. Ich glaube, es war ein Kreuzbandriss. Also es war auf jeden Fall schwere Knieverletzung. Ich weiß nicht genau, was war. Ich glaube, Kreuzbandriss. Kann sein, dass er diese Saison noch wiederkommt. Da sind wir auch gespannt oder bin ich gespannt, was Falun vielleicht noch aus der Saison macht, wenn sie nach und nach und nach ihre ganzen Spieler zurückbekommen. Topscorer sind übrigens bei den Damen Vera Kaupi, wie soll es anders sein, und bei den Herren Felix Lanwer von Pixbo.
Ich hatte mich darauf gefreut zu sehen, wie sich Varberg, Dahlen und AIK Stockholm schlagen, weil das waren ja Vereine, die noch vor nicht allzu langer Zeit auch noch im Titelrennen unterwegs waren und dann gab es irgendwann Krisen für alle und sie stürzten ab und spielten dann zweite Liga. Ganz besonders AIK Stockholm. Ich war mal so ein riesen AIK Stockholm-Fan, weil da gab es mal diese Generation, wo sich der Verein entschieden hat, wir bauen uns so als so eine Art Floorball Real Madrid aus. Und da gab es dieses Cover im Innebandy-Magazinett, da stand irgendwie so die Galaktischen und alle trugen weiß und dann war da Niklas Jede und Arman und Conny Westerlund haben dort gespielt. Also das war so wirklich die Übermannschaft und sie haben tatsächlich, glaube ich, einmal den Titel geholt, haben sich dann aber als Verein so langfristig gesehen ziemlich verspekuliert und sind dann tatsächlich abgerauscht und sogar abgestiegen ein paar Jahre später. Jetzt versucht man das so ein bisschen nachhaltiger, langfristiger auszubauen. Wie viele Punkte? 2 Punkte trennen sie vom Abstieg. Also mal schauen, ob das tatsächlich so nachhaltig sein wird. Und damit schlage ich jetzt auch die Brücke zu Tschechien. Und zwar haben wir in Tschechien seit diesem Jahr in der Livesport Superliga einen tschechischen Vertreter, und zwar mit Leo Heffner, der Nationalmannschaftsverteidiger. Und was für ein Jahr der mitmachen kann, weil FBS Bohemians, das ist sein neuer Verein, übrigens auch mein Ex-Verein, aber ich glaube, mit dem aktuellen Erfolg habe ich relativ wenig zu tun historisch. Der ist Tabellenführer, das hat es so bei den Kollegen noch nie gegeben. Und zwar sind sie an der Spitze vor Vítkovice, vor Mladá Boleslav und Tatran und dominieren die Liga. Aber auch bei den Tschechen gab es dann beim Tabellenführer so ein Weihnachtsabkühlung und zwar ein 1-4 gegen Tatran. Das war die einzige Niederlage bislang, die Bohemians kassiert haben. Also es wird eine eine ziemlich spannende Saison. Leo spielt da eigentlich auch munter mit, hat schon 4 Tore in der Statistik. Das ist jetzt nicht selbstverständlich. Was mich dort überrascht ist, wie viele hohe Ergebnisse und hohe Siege Bohemians regelmäßig einfahren. Das ist schon spektakulär. Und wenn man sich die Tabelle ansieht, dann merkt man noch eine Sache, und das ist so ein Dauerthema. Also es ist auch so, ja, in manchen Sportarten ist es üblich. Ich glaube, im deutschen Basketball ist es auch nicht unüblich. Aber in Tschechien tut es manchmal phonetisch und sprachlich weh. Und zwar ist es dort gang und gäbe, dass man den Vereinsnamen, beziehungsweise den Teamnamen, muss man sagen, also die Teamnamen werden an Sponsoren verhökert. Und wenn man sich da so ein bisschen anschaut, was dann daraus wird, ist es manchmal ein bisschen anstrengend. Also zum Beispiel, Mladá Boleslav heißt Předvýběr.cz Floorball. Mladá Boleslav. Also es ist ein unglaublich kryptischer, langer Name, den man im Ausland nicht mal buchstabieren, geschweige denn aussprechen kann. Das ist irgend so eine Website für irgend so eine Personalagentur. Oder For Clean Česká Lípa. Das sind Reinigungsmittel, habe ich nachgeguckt. Irgendwas toxisch, dass ihr irgendwie das Gesicht wegätzt, wenn du das dir wahrscheinlich in die Augen tropfst. Und ich musste mich natürlich an die goldenen Zeiten der tschechischen Floorball-Namen zurückerinnern. Und zwar ich glaube, es war Ostrava, hieß Pepino Ostrava, und Mladá Boleslav, ich glaube, es war Mladá Boleslav, die hießen Billy Boy. Und das sind natürlich, wie wir alle wissen, das sind natürlich 2 Kondomhersteller. Und da war selbstverständlich, warum nicht? Und die Zielgruppe ist ja auch da, das sind ja alles junge Leute im Saft ihrer jungen Jahre. Und hat gut funktioniert, hat sich auch relativ lange gehalten. Aber leider mussten diese viel, viel inspirierenderen Sponsoren eben solchen kryptischen Ungeheuern weichen. Naja, kann man nichts machen. War halt so. Wir gönnen uns aber mit Sicherheit noch einen Blick auf die Damenliga. Da ist Tatran tatsächlich auf Platz 1. Auch interessant, die Mannschaften heißen dann auch nochmal unterschiedlich. Also bei den Herren hat Tatran einen anderen Namen als bei den Damen. Bei den Damen heißen sie Logistit Tatran Střešovice. Gut, wenn es Kleingeld in die Kasse bringt und man damit seinen Nachwuchstrainer bezahlen kann, dann ist es wahrscheinlich ein Schmerz, den man bereit ist zu ertragen. Dort ist Tatran auf Platz 1, dahinter Ostrava Vítkovice und Floorball Chodov.
Ich habe 2 Anmerkungen. Als erstes, ich dachte immer, du wärst bei Tatran groß geworden. Ist das völliger Quatsch?
Das ist völliger Quatsch.
Ach, hast du immer bei Bohemians gespielt?
Meine letzten Jahre habe ich bei Bohemians gespielt, dann habe ich noch kurz vor Auszug nach Deutschland, ich habe dort tatsächlich nur meine letzten Juniorenjahre verbracht und kurz für die Herren gespielt, also am Ende der letzten Saison, und dann habe ich mich verabschiedet. FBŠ Bohemians, muss man sagen, ist der größte Verein in Tschechien gewesen, und ich glaube, ist es bis heute, weil sie auch so der einzige Verein sind, die sich tatsächlich auf Ausbildung konzentrieren. Also die haben unglaublich viele Nachwuchsmannschaften gehabt und haben, also die Abkürzung ist auch Florbalová Škola, also Floorball-Schule Bohemians. Okay. Und irgendwann waren die dann halt auch mit dem Erwachsenenbereich so erfolgreich, dass sie dann auch in die erste Bundesliga aufstiegen.
Ich glaube, irgendwann müssen wir nochmal eine Vorstellungsfolge von dir machen, Jan. Also ein bisschen peinlich, wenn ich irgendwie seit 1,5 Jahren einen Podcast mit dir mache und eigentlich immer noch deinen Nachwuchsverein bis eben nicht auf der Rechnung hatte und immer allen möglichen Leuten erzählt hat, nee, ja, gerade auch irgendwie Tatran gespielt früher.
Über die Folge fandest du mit mir auch schon eine Weile. Machen wir irgendwann,
wenn wir wenig zu tun haben. Und dann zweite Geschichte, das mit diesen Namen finde ich eigentlich super großartig. Das können wir mal als Spaßrubrik in eine der nächsten Folgen einbauen. Dann teilen wir uns die erste Bundesliga untereinander auf. Dann gucken wir mal immer, wer uns einfach als erster Sponsor über den Weg läuft.
Das wäre spannend.
Und dann benennen wir die Liga einfach mal um. Das wäre bestimmt lustig. Also UHC Sparkasse Weißenfels hat sich natürlich schon von selbst bemerkbar gemacht. Schenefeld ja diese Saison auch relativ prominent unterwegs. Das wäre dann wahrscheinlich sowas Witziges wie Casino 96 Schenefeld oder sowas. Da kann man schon mal viel mit anfangen. Also müssen wir mal gucken. Von den anderen Teams sind mir die Hauptsponsoren nicht so geläufig. Aber schauen wir mal. Ich glaube, München hat diese Saison irgendwie irgendein Lieferdienst oder sowas in der Richtung? Ich bin mir nicht mehr sicher.
Wir können uns ja kreativ natürlich auch umsehen in der Region nach besonderen Unternehmen, mit denen man sich auch gut identifizieren kann. Ich glaube zum Beispiel in Weißenfels, ich weiß gar nicht mehr so, wie viel sie mit der Sparkasse noch zu tun haben. Vielleicht wird da noch was überwiesen, weiß ich nicht. Aber da gibt es ja auch so eine Milchfabrik. Vielleicht könnte man da
Mehlrahmen Weißenfels. Ja. Ja, gut. Also das können wir uns ja mal als kleinen Reminder mitnehmen, und dann haben wir eine kleine spaßige Rubrik für eine der nächsten Folgen. Gut, und wir kommen zur letzten der ehemaligen Top-4-Nationen. Wieso haben wir eigentlich über die Schweiz gesprochen und nicht über Lettland?
Gute Frage.
Die Schweiz völlig irrelevant, hätten wir über Lettland sprechen sollen. Da gibt es tatsächlich spannende Entwicklungen. Ich habe das Gefühl, in Lettland gab es die letzten Jahre immer einen Verein, wo irgendwie alle Nationalspieler waren. Ich komme gerade nicht so ganz auf den Namen. Warte, vielleicht fällt er mir ein.
Rubene war eigentlich immer so deren Top-Team. Dann gab es diese
Lekrings gibt's noch. Genau. Aber es gibt noch einen dritten. Und da hatte ich das Gefühl, war eine Zeit lang die komplette Nationalmannschaft beschäftigt. Valmiera ist der Verein, den ich meine. Ich habe ihn wiedergefunden, den Namen. Da hatte ich immer das Gefühl, war immer die komplette lettische Nationalmannschaft unter Vertrag. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das einfach falsch in Erinnerung habe oder ob sich das einfach ein bisschen geändert hat in den letzten Jahren und Valmiera ein wenig im Niedergang ist, sag ich jetzt mal. Der gute Julian Rüger war da, glaube ich, auch ein halbes Jahr tätig zu Ende der Corona-Zeit. Deshalb war mir der Verein einigermaßen geläufig. Aber sorry, wir wollen über Finnland sprechen. Wir sind ein bisschen vom Kurs abgekommen in Richtung Lettland. Und zwar fange ich auch hier mit einem kleinen Sidefact an. Ich habe auf Social Media gefunden, dass die finnischen Spieler, die ja jetzt zuletzt den WM-Titel geholt haben, mehr oder weniger überraschend für Finnland, 2000 Euro Siegprämie bekommen haben. Und zwar jetzt nicht irgendwie 2000 Euro und die dürft ihr euch unter 20 Leuten aufteilen, also kriegt jeder 100, sondern jeder Spieler hat 2000 Euro bekommen. Davon war ich ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Also das sind ja für 20 Kaderspieler, ich gehe davon aus, dass alle 20 das gleiche bekommen haben, vielleicht gibt es noch einen 21., der irgendwie mit am Start war oder was weiß ich. Aber das sind ja mal ungefähr 40.000 Euro. Plus Trainerstab, der wird ja auch noch eine gewisse Sieggebühr bekommen haben, hoffe ich zumindest, dass der gute Isa Jussila für seine Tränen auch vergütet worden ist. Fand ich auf jeden Fall relativ beeindruckend viel für Floorball-Verhältnisse, muss ich sagen. Wenn man das jetzt mit irgendwie, weiß ich nicht, Fußball vergleicht oder so, ist natürlich wieder ein Furz. Aber das ist ja zumindest mal irgendwie ein Monatsgehalt oder sowas in der Richtung, je nachdem, wie viel man verdient und oder auch nicht verdient. Aber ja, das fand ich sehr ordentlich und hat mich positiv überrascht. Dann ist, muss ich sagen, Finnland die Liga, die normalerweise am weitesten an mir vorbeigeht. Jetzt gar nicht irgendwie, weil ich die nicht mag oder sowas, sondern irgendwie erreichen mich da wenig Infos. Deshalb muss ich mich da wieder auf der Website tummeln. Hab mich am Anfang direkt tierisch aufgeregt, weil alles auf Finnisch war, obwohl die F-Liga sich ja immer mehr international vermarkten will und ich erst gar nichts gefunden habe und auch nichts verstanden habe. Dann ist mir aufgefallen, ich glaube, es war nur so eine Cookie-Seite, auf der ich war, die eben Finnisch war. Hab einfach irgendwas angeklickt und ab dann konnte ich es auf Englisch umstellen und dann war es okay. Und hier ist es so, dass bei den Herren sind die Oilers auf Platz 1. Seines Zeichens spielen da unter anderem die Herren Kainulain und Astala. Die sollte man spätestens jetzt nach der WM auf der Rechnung haben. Und auf Platz 2 ist es Classic, wo zum Beispiel Emily Salin spielen oder Ville Lastica, die bei der WM keine so große Rolle gespielt haben, wie es die letzten Jahre, beziehungsweise fast Jahrzehnte eigentlich der Fall war. Nico Salo, der Center von der zweiten Linie und Kapitän der finnischen Nationalmannschaft, ist auch ganz, ganz lange bei Classic gewesen, spielt jetzt ja bei Villa Ersingen. Fand ich ganz spannend, weil die Classic-Linie ja immer die Linie war, das war immer eigentlich die Linie im finnischen Spitzenfloorball. Also in der Nationalmannschaft. Und das war jetzt die Linie, die zum Beispiel im Finale rausgenommen worden ist. Und dann hat noch die Oilers-Linie plus die dritte Linie gespielt, wo Rantala federführend unterwegs war. Und bei den Damen ist TPS auf Platz 1. Das sind, glaube ich, die letztjährigen Meisterinnen. Und auch hier ist auf Platz 2 SSC Classic. Und die Topscorerin bei den Damen ist Suvi Hämäläinen. Wobei ich da immer sagen muss, die finnischen weiblichen Superstars spielen ja schon ganz gerne noch im Ausland. Also ich habe das Gefühl, die Herren gehen eigentlich fast gar nicht mehr in die SSL. Also die bleiben entweder in Finnland oder spielen vielleicht mal in der Schweiz. Aber ansonsten gibt es da eigentlich keine großen Wechsel. Bei den Damen ist das schon noch anders. Ich habe das Gefühl, dass die SSL bei den Damen eben schon noch mal deutlich, deutlich besser ist als die heimische Liga im Vergleich zu den Herren liegen. Die sind wahrscheinlich schon einigermaßen ähnlich. Und so ist es eben so, dass zum Beispiel die beiden Kaupis oder auch Mykipile, die sind ja alle bei der SSL unterwegs, beziehungsweise spielen alle bei Touren-Gruppen. Von daher, Suvi Hämäläinen aktuell Topscorerin in der finnischen Damenliga, aber wird wohl in der Nationalmannschaft, wenn es dann die nächste WM ansteht, in einem Jahr vermutlich wieder eher eine kleinere Rolle spielen im Vergleich zu den Kaupi-Schwestern.
Und wir haben ja in der vergangenen Folge relativ lange über die WM gesprochen. Das war sogar eine Spezialfolge, also über was anderes hätten wir denn reden dürfen. Und jetzt mit ein bisschen Verzug lohnt es sich auch, vielleicht ein paar Sachen nochmal nachzubereiten, für die man auch ein bisschen Zeit braucht. Und ich bin tatsächlich in Tschechien über einen Podcast gestolpert, der heißt Sports Alive, der sich noch ein bisschen tiefgründiger mit der Weltmeisterschaft im Nachhinein und auch das Thema Vermarktung angeht, beschäftigt hat. Und ich habe dann auch im Anschluss darauf mir die Minutes aus dem Central Board Meeting, also aus dem Vorstandstreffen des Weltverbandes angeschaut, wie man im Grunde die Weltmeisterschaft noch während des Verlaufs und danach analysiert hat, und bin über relativ interessante Zahlen gestolpert. Und da dachte ich irgendwie, dafür ist ja unser Podcast da, um die mal aufzubereiten und zu interpretieren. Also als allererstes dieser Podcast, den ich gerade angesprochen habe, das ist so der große tschechische Sport-Podcast, den es tatsächlich so, glaube ich, in dieser Form in Deutschland gar nicht gibt. Also in Deutschland sind die Podcasts ja meistens irgendwie so geeicht auf irgendeine Sportart, und so die Sport-Business-Podcasts sind dann irgendwie, alle tragen dunkelblauen Anzug und weiße Turnschuhe, und eigentlich interessiert das irgendwie die breite Öffentlichkeit nicht so wirklich. Das ist in Tschechien ein bisschen anders. Das ist auch einer, wo regelmäßig Philipp Schumann drin ist, also der neue Weltverband-Präsi, der da auch zu Gast kommt und darüber erzählt, wie er, keine Ahnung, bei den Olympischen Spielen unterwegs war, weil er tatsächlich sogar in Tschechien Vizepräsident beim Tschechischen Olympischen Sportbund ist, was auch nochmal eine interessante Personalie ist. Aber dazu können wir vielleicht irgendwann mal in Zukunft kommen, wenn wir über seine Arbeit beim Weltverband reden. Jedenfalls hat dieser prominente Podcast die WM ziemlich brutal verrissen. Und zwar haben sich damit auseinandergesetzt, dass es eigentlich von vorne bis hinten nicht funktioniert hat. Einerseits wegen Malmö als relativ strategisch schlecht gewählte Stadt im Sinne des Anreisens und der Infrastruktur. Sie haben sich damit auseinandergesetzt, im Grunde kaum Promo gemacht wurde für die Weltmeisterschaft über das schwedische Team hinaus, dass diese WM-Accounts, die man als Ausrichter im Grunde zugewiesen bekommt, und zwar funktioniert das so, dass wenn du eine WM austrägst im Jahr 2020 und dann kommt der nächste Ausrichter dran im Jahr 2022, dann bekommst du ein Jahr nach der vorherigen WM im Grunde Zugriff auf diese ganzen Social-Media-Kanäle und das, was du dann letztendlich für dich nutzen darfst. Und wiederum ein Jahr nach deiner WM gibst du es wieder weiter an den nächsten und dann dürfen die wieder dort ihre Promo-Arbeit leisten. Und offensichtlich ist da die Kommunikationsarbeit wirklich sträflich vernachlässigt worden. Sie haben so ein bisschen mit diesen Inhalten auseinandergesetzt. Sie haben auch erzählt, sie haben versucht, auch gewisse Zahlen zu vergleichen. Also offensichtlich wurden Tickets für dieses Gruppenspiel zwischen Schweden und Finnland mit 50% Rabatt auch nochmal schnell verkauft, weil es offensichtlich kaum Zuschauernachfrage gab. Also das hätte noch alles viel, viel schlechter enden können. Welchen Vergleich ich besonders spannend fand, war, dass sie sich mit den Zuschauerzahlen vor Ort auseinandergesetzt haben, immer im Vergleich der jeweiligen Länder zu ihrer vorherigen Weltmeisterschaft. Also um das konkreter zu sagen, also die Tschechen haben ja 2018 und glaube ich davor in 2008 die Weltmeisterschaft ausgetragen, und sie konnten relativ gut vorweisen, dass sie dann halt dementsprechend 30-40% mehr Zuschauer hatten. Tatsächlich ist es so, dass die Schweden zu ihrer vorherigen WM einfach mal 20% Zuschauer verloren haben. Also die haben nochmal so einen Schritt zurück gemacht, nochmal weniger Leute in die Hallen gekriegt. Ziemliches Armutszeugnis. Dann haben sie auch ein bisschen die Zuschauerzahlen analysiert in den jeweiligen Ländern. Und ich fand das ganz interessant, mal wirklich nachzuschauen, gibt es denn überhaupt irgendeine Auswertung einer solchen WM jetzt finanzieller Natur? Ich glaube, so dieses gesamte Budget, das wird noch eine Weile brauchen. Ich glaube, das dauert dann fast ein halbes Jahr, bis man das irgendwie analysiert hat. Was ich aber in diesen Unterlagen des Meetings vom Weltverband gefunden habe, sind, wir reden ja oft über diese etwas kritische App, wo diese ganzen Videos nur auf, dass man sie im Grunde kaufen muss und dass es eigentlich nicht gut für die Sportart ist. Und tatsächlich wird dort ausgewiesen, dass die WM 62.000 Schweizer Franken eingebracht hat für die Nutzung dieser App. Also das zumindest vom 1. bis zum 6. Tag. Und das ist eine Zahl, die hat mich positiv überrascht, ist immer schwer zu sagen, weil ich finde einfach dieses Tool so kacke. Aber dass die 62.000 Schweizer Franken durch diese App reingenommen haben, ist schon eine ordentliche Zahl. Die steht aber gegenüber einer anderen Zahl, die mich eher negativ schockiert hat. Und zwar gab es für die WM offensichtlich 30.000 Schweizer Franken an Werbeeinnahmen. Also diese ganzen Banner. Diese ganzen Banner, die dort so dargestellt und aufgeklebt wurden, offensichtlich sind das 30.000 Schweizer Franken gewesen, weil es relativ große Probleme mit lokalen Sponsoren gab, die da jetzt nicht unbedingt Bock auf die Veranstaltung hatten. Und das war so eine Zahl, dachte ich mir, wenn du jetzt in Deutschland eine Floorball-EM ausrichten würdest, die jetzt im Übrigen doch noch irgendwie wackelt, aber das ist wieder ein Thema für ein andermal, wärst du, glaube ich, mit 30.000 nicht happy. Also ich habe das so aus den Zahlen, aus dem Protokoll herausgelesen. Vielleicht wird das jemand noch korrigieren können und sagen, naja, das ist aber nur ein Teilbetrag, weil man übersieht noch irgendwas. Aber offensichtlich war das auch ein Thema. Und es hieß, so geht das eigentlich nicht wirklich weiter. Und das Hauptdilemma oder das Hauptproblem dieser ganzen Veranstaltung, was so auch von verschiedenen Stellen dann irgendwie zusammengefasst wurde, war tatsächlich, dass einfach diese Strategie der Schweden eben extrem auf sich selbst gelenkt war. Also dass im Grunde alle schwedischen Spiele, die hat man irgendwie versucht zu pushen. Das war auch dieses Thema mit dem Maskottchen, das du damals angesprochen hast, dass irgendwie das Maskottchen nur bei den Schweden war. Das war tatsächlich so und das wurde tatsächlich auch kritisiert von den anderen Ländern. Also dass im Grunde die Maskottchen und alles, was du irgendwie so um ein Spiel herum aktivieren kannst, dass es dann bei den Schweden Spielen waren und der Rest war denen im Grunde dann tatsächlich scheißegal. Aber diese Einnahmen fand ich schon sehr kritisch. Und ich glaube, das Letzte, was glaube ich im Nachhinein noch ganz interessant ist, was ich auch noch mitgenommen habe jetzt aus dieser Nachbetrachtung, offensichtlich wird diskutiert, ob die Floorball-WM nicht alle 4 statt alle 2 Jahre stattfinden sollte, um dem ganzen Event eine gewisse Exklusivität zu geben. Und Philipp Schumann ist tatsächlich auch ein Verfechter dieser 3x15 Minuten Spielzeit, sogar inklusive Zeitlimit für die Offensive, dazu führen soll, ähnlich wie im Basketball, dass das Spiel halt nicht lange gestreckt wird, sondern dass es tatsächlich noch ein bisschen mehr Action auf dem Platz gibt. Ich habe dazu tatsächlich eine ambivalente Meinung. Ich bin da jetzt nicht so ganz, da bin ich wahrscheinlich zu sehr Traditionalist. Und auch mit dieser WM alle 4 Jahre wäre ich, glaube ich, nicht so ganz happy, weil ich glaube, die Sportart braucht einfach viel, viel mehr Content und viel, viel, viel mehr Events, um sich tatsächlich irgendwie international zu zeigen und muss sich jetzt nicht unbedingt bremsen. Aber ja, was waren jetzt so die letzten Eindrücke, die man da nach dieser WM erstmal mitnehmen konnte?
Also viel dabei, worauf man nochmal Bezug nehmen kann. Hm. Also, dass wir den 30.000 Schweizer Franken an Sponsoring einnahmen, ich hoffe einfach sehr, dass die Kalkulation da noch nicht abgeschlossen ist. Hm. Und dass da irgendwie eine Sache unter Sonstiges gebucht wurde oder sowas, die da mit rein muss. Weil das ist ja jämmerlich. Hm. Also dann kann die WM ja nicht ansatzweise kostendeckend gewesen sein.
Na, du musst das natürlich noch mit den Zuschauertickets.
Ja, aber es war ja nichts ausverkauft, es waren ja keine Zuschauer da.
Ja, klar, du hast meistens in diese Veranstaltungen ja auch abhängig von Fördermitteln. Also das ist
ich wollte gerade sagen, also mit Fördermitteln war es wahrscheinlich dann am Ende schon so, dass das alles irgendwie einigermaßen finanzierbar war, weil Malmö irgendwie die Stadt viel beigesteuert hat oder sowas in der Richtung. Aber also damit, Fördermittel ist ja auch immer so, also Fördermittel generieren ja nie Einnahmen. Fördermittel gleichen ja eigentlich immer nur Defizite aus. Ja. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass mit der WM irgendwie eine müde Mark verdient wurde dann unterm Strich. Also das finde ich einigermaßen besorgniserregend mit den 30.000 Euro. Aber gut, das hatten wir ja auch vorher schon das Gefühl, ne? Dass die Schweden so ein bisschen in ihrem eigenen Brei kochen und sich sagen, naja, wir sind halt irgendwie die Geißen, was Floorball angeht, der Rest passt dann schon. Und offensichtlich hat es nicht so richtig gut gepasst. Das mit den 60.000 Schweizer Franken für die App, weißt du noch, was der Stream quasi, also ein Abonnement für die komplette WM gekostet hat?
Ja, ich glaube 20, oder?
Ich meine auch, es waren 20 oder 25 Franken oder Euro. Dann wären es halt 3.000. 2.000 bis 3.000 Zuschauende gewesen. Ja. Also damit ist man einigermaßen im Soll, würde ich sagen, oder? Also ist jetzt eine Zahl, die mich in keine Richtung groß überrascht. Ich hätte so gesagt, 2.000, 3.000 Leute sind schon irgendwie das, auf das man kommen sollte. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, das ist kein Komplett-Flop. Weil, ja, also viele werden sich wahrscheinlich eher Einzelspiele gekauft haben.
Genau, weißt du? Das wollte ich gerade sagen.
Das kostet also ja irgendwie 6 oder 7 Euro, glaube ich.
Die Struktur lässt sich so halt noch nicht so ganz davon ablesen, ne, wie viel du damit Umsatz gemacht hast. Und was ich gelesen habe, ist, dass die App tatsächlich jetzt irgendwie weiter unterschrieben werden soll, aber der Vertrag soll irgendwie neu aufgesetzt werden. Also ich weiß nicht, ob das Format so auch bleiben soll.
Ja. Okay, dann diese WM-Geschichte alle 4 Jahre, das habe ich auch gehört. Ich glaube, das steht aber in Zusammenhang mit der Europameisterschaft. Mhm. Also das hatte ich am Anfang gar nicht richtig verstanden. Ich dachte, die Europameisterschaft kommt einfach zusätzlich und dann würde ich sagen, hätten wir fast zu viel. Also mit jedes Jahr ist eine WM, jedes Jahr ist eine U19-WM, wenn man jetzt beide Geschlechter betrachtet. Und dann kommt auch noch eine EM dazu, das hätte ich irgendwie ganz schön viel gefunden. Aber ich glaube, es soll halt so kommen, dass die WM alle 4 Jahre ist und dann die EM auch alle 4 Jahre.
Ja, ich habe tatsächlich aus den Protokollen jetzt aber auch herausgelesen, dass es da eine gewisse Unsicherheit gibt, ob es
die
EM überhaupt geben wird.
Das habe ich jetzt auch gehört, dass die EM jetzt doch wieder kippt oder also kippen könnte oder sogar schon gekippt wurde. Und dann ist natürlich die Frage, ob es dann nicht auch doch weiterhin alle 2 Jahre eine WM gibt. Also das ist irgendwie alles noch nicht so ganz spruchreif, schauen wir mal. Und dann als letztes ganz kurz noch diese Spielzeitbeschränkung für die Offensive, das ist ja quasi eine Shotclock, wenn man so möchte. Wobei ist natürlich immer die Frage, wie die ausgestaltet wird. Du kannst ja entweder sagen, ihr müsst über die Mittellinie kommen mit dem Ball oder ihr müsst schießen oder was auch immer. Da gibt es ja ganz, ganz viele. Oder hinters Tor kommen wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Da gibt es ja ganz, ganz viel, was man irgendwie festlegen kann. Ich bin da auch eigentlich grundsätzlich ein bisschen kritisch gegenüber eingestellt. Wenn man sagt, also man kann ja sagen, ich bin Floorball-Purist und das Spiel soll halt gespielt werden, wie es gespielt wird. Auf der anderen Seite, finde ich, hatte diese WM schon teilweise sehr langatmige Spiele. Also eigentlich jedes Spiel, wo die Schweiz beteiligt war. Aber auch davon abgesehen, also das High-Stakes-Spiel schlechthin bei Finnland-Schweden, die letzten 10 Minuten wollte da ja niemand mehr auslösen. Also die Schweden, beziehungsweise die Finnen wollten nicht auslösen. Und die Schweden haben eher brachial auf erste Welle gespielt. Also jeder Ballgewinn von den Schweden wurde ja sofort nach vorne getragen. So haben sie dann am Ende ja aber auch das Gegentor kassiert in Overtime, muss man sagen. Ne? Weil sie sofort nach vorne wollten für ihren Konter und dann im Konter quasi den Gegenkonter kassiert haben. Und die Finnen haben ja quasi einfach gewartet mit ihrer Auslöse, bis sie in der Konstellation waren, wo sie sich sicher waren, wenn wir jetzt auslösen, kann nichts passieren. Und die Schweizer haben ja allgemein diese Geschichte gespielt von wegen Low-Event-Game, wir wollen mit Ball keine Fehler machen, bla 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 bla. Ich finde schon, dass das teilweise zu langweiligen Spielen geführt hat. Also ich fand häufig, die Spiele und die Ergebnisse waren knapp und es war spannend, wer das Spiel am Ende quasi gewinnt. Aber das Spiel war häufig nicht cool anzusehen, weil es halt sehr viel abwartend war, Risikovermeidung und so weiter. Also es gab schon das ein oder andere Spiel bei dieser WM, wo ich gedacht hätte, oh, so eine Shotclock nach 20 Sekunden muss ausgelöst werden, hätte dem Spiel vielleicht gut getan.
Ja, ich habe deshalb ein Problem mit der Shotclock, weil eigentlich ist es ja ein Vorteil dann eher für die stärkere favorisierte Mannschaft und ich glaube, wir haben eine Situation im internationalen Floorball, die scheint sich so ein bisschen zu verbessern, aber es ist immer noch eine relativ große Kluft zwischen den einzelnen Teams oder Teamgruppen, würde ich es mal sagen. Und wenn man schon es schafft, im Grunde mit diesen 3x15 eigentlich, das macht ja ein Spiel spannender, ne? Das erhöht ja die Wahrscheinlichkeit, dass mal ein Außenseiter den Favoriten schlagen kann, dann wäre es natürlich auch schön, wenn man das dann mitstützt und nicht nochmal dann halt erschwert, indem man dann halt so eine Shotclock einführt, die dann halt so ein Außenseiter, der das Spiel dann eher vielleicht ein bisschen zurückfährt, das Tempo eher drosselt, eben dann dazu zwingt, dass er dann das Spiel halt öffnen muss.
Aber das sehe ich gar nicht so. Also wir sind ja diese Saison mit Schenefeld durchaus mal in einer Situation, wo wir klar als klare Außenseiter in Spiele gehen. Und ich glaube, eine Shotclock hätte uns in den Spielen tatsächlich teilweise eher geholfen als geschadet. Okay. Also weil du spielst, wenn du klarer Außenseiter bist, dann spielst du ja sowieso nicht auf Ballbesitz, ne? Sondern du musst eigentlich sowieso über die erste Welle kommen oder spätestens über die zweite Welle, weil die technische Qualität und normalerweise auch die athletische und so häufig beim Gegner viel, viel höher ist. Das heißt, so lange Ballbesitzphasen kannst du eigentlich sowieso nicht spielen und der Gegner spielt die deutlich häufiger als du. Und dann gab es durchaus, glaube ich, mal so Sequenzen, wo der Gegner sich halt irgendwie 60 Sekunden lang den Ball zugeschoben hat, alles mit einigermaßen viel Dynamik oder sowas und dann versuchen sie dich an die Wand zu spielen, bis du dann irgendwann mal den einen entscheidenden Defensivfehler machst. Und wenn sie nicht ganz so lange warten können, um vorher vielleicht mal einen Abschluss zu nehmen, vielleicht auch mal einen Abschluss zu nehmen, der als Entscheidung völlig dumm ist, also wo der Typ hinten quasi direkt in den Block ballert, aber sie mussten halt den Abschluss nehmen, weil 20 Sekunden vorbei waren, jetzt nur als Beispiel, und sonst hätten sie den Ballbesitz verloren. Ich weiß gar nicht, ob das dem Außenseiter unbedingt so viel schaden würde. Ich glaube, es würde tatsächlich eher den Favoriten noch mehr unter Druck setzen.
Du hast absolut recht. Ich glaube, das hängt dann aber tatsächlich dann von der Spielweise ab, weil wenn du jetzt eine Mannschaft bist, die will im Grunde, dass der Gegner aufläuft und ich habe dann halt so ein starkes Konterspiel, wie ihr es zum Beispiel habt, dann stimmt das. Wenn du jetzt, wenn deine größte Schwäche im Grunde das Aufbauspiel ist und du dich jedes Mal extrem sauber strukturieren musst, um halt vorne eine Anspielposition zu haben, aber du wirst halt zusätzlich nochmal unter Druck gesetzt, dann glaube ich, könnte es eine Herausforderung sein. Aber ich weiß, was du meinst, ja, das stimmt auch, ja, auf jeden Fall.
Also, wie gesagt, zusammenfassend wollte ich nur sagen, ich bin so einer Änderung tatsächlich gar nicht mehr so kritisch gegenüber eingestellt, wie ich das vor 5 Jahren oder so vielleicht noch gewesen wäre, wo ich gesagt hätte, nee, lass mein Floorball-Spiel, wie es ist, ist alles gut. Teilweise muss man vielleicht mal ins kalte Wasser springen und solche Sachen zumindest mal ausprobieren. Wobei das ja eine Geschichte ist, die man nicht ganz unkompliziert ausprobieren kann. Also das wäre auf jeden Fall was, was man in einer Top-League testen müsste. Und was dann, das verändert halt auch die Sportart, ne? Also das ist nicht in jeder Liga praktikabel. Also du kannst ja nicht irgendwie, du kannst ja nicht Verbandsliga Großfeld in Deutschland mit Shotclock spielen. Also das ist ja organisatorisch schon super schwierig. Deshalb, bei sowas muss man, glaube ich, auch immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht die Sportart in sich unterschiedlich macht. Also dass es quasi am oberen Ende anders ist als am unteren Ende. Aber gut, ich glaube, dann haben wir alles abgearbeitet und besprochen, was wir abarbeiten und besprechen wollten, Jan, oder? Korrigier mich, wenn ich falsch liege.
Nö, ich glaube, damit sind wir die Liste durch. Ich erinnere zum Abschluss so ein bisschen an eine Sache, und zwar, ihr habt es vielleicht gesehen, wir haben bei Instagram einen Post veröffentlicht, wo wir so ein kleines Jahresrückblick gemacht haben, um so darzustellen im Grunde, wie viele von euch es eigentlich gibt, die uns hören. Und wir waren angenehm überrascht. Also im Schnitt kriegen wir mittlerweile über 1000 Streams pro Folge hin. Wir haben ungefähr knapp 900 Abonnenten der jeweiligen Kanäle, ob es jetzt bei Spotify oder bei Apple ist oder wo auch immer. Also offensichtlich haben wir einen interessanten Reach. Wir schauen euch zu gefallen. Was uns natürlich sehr erfreuen würde, wäre, wenn ihr uns einmal im Monat auf ein Käffchen einlädt oder auf ein Bierchen oder auf ein Getränk eurer Wahl, im übertragenen Sinne. Also bitte schickt uns jetzt keine Getränkeboxen, sondern ihr könnt auf unser Profil gehen, auf die Website kontrapass.de, und ihr findet dort den Link zu Steady. Steady ist so eine Bezahlplattform, auf der man Projekte unterstützen kann, die man ganz cool findet und denen man es wünscht, dass sie ausreichend finanziert sind. Und ihr könnt euch denken, natürlich haben wir gewisse Kosten mit dieser ganzen Geschichte, was Produktion, was Hosting angeht. Und insofern, wir machen das natürlich nicht wegen dem Geld, wir machen es, weil es uns Spaß macht. Aber es ist dann immer ganz nett, wenn man seine Finanzen dann auch nochmal im Griff hat. Insofern könnt ihr uns da gerne etwas unterstützen. Ihr könnt uns auch so supporten, dass ihr unseren Link in eure WhatsApp-Gruppen packt und an eure Mitspieler und Mitspielerinnen schickt, damit sie wissen, dass es einen coolen Podcast gibt, wo es um Floorball geht und wo wir gemeinsam Floorball voranbringen wollen. Und das wäre eine Art der Hilfe, die uns schon mal ganz zuträglich wäre.
Okay, und dann wünschen wir euch, wir nehmen vor Silvester auf, werden aber nach Silvester veröffentlichen. Deshalb wünsche ich dir, Jan, einen guten Rutsch und einen guten Start in das Jahr 2025. Und allen anderen wünschen wir nochmal ein frohes neues Jahr. Bis dann.
Macht's gut. Ciao, ciao.